Also ein bisschen sprachlos. War ich ehrlich gesagt lange nicht mehr in diesem Podcast. Ist ja im Podcast auch irgendwie doof. Aber naja, dieser Handballer Lars Christiansen, ich glaube, jeder von euch hat ungefähr ein Bild, wie der war. Ich meine, man muss nur mal in Flensburg gewesen sein. Der Platz vor der Halle ist nach ihm benannt. Wie schafft man das bitte? Er hat das geschafft. Aber, also ich habe es gerade hinter mir, ihr habt die 2 Stunden vor euch. Der Mensch Lars Christiansen, wie ihr den kennenlernt, also boah, ich war, glaube ich, echt lang nicht mehr so, ja, überwältigt. Das klingt jetzt übertrieben, aber ich muss es so sagen, von einer Folge Hand aufs Herz. Ich freue mich dabei, dass ihr dabei seid. Ich bin Schmieso, begrüße euch wie immer zum offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Präsentieren tut die heutige Folge, boah, da haben sie sich eine gute ausgesucht. Die DKB, schon ein ewig treuer Partner der HBL. Und der DKB-Spieler des Monats ist ja gerade frisch gekürt. Es konnte ja ehrlich gesagt nur Kai Schmid sein. Also wie derbe kann man denn bitte abliefern, wenn der andere Halbrechte ausfällt. Aber auch die SG, die heute großes Thema natürlich ist, mit ihrer Legende Lars Christiansen am Mikro, hat richtig geliefert. Im Tor Kevin Müller, Rückraum links Aaron Mensing, am Kreis Johannes Goller, hatten alle den höchsten Handball-Performance-Index-Wert und standen deswegen zur Wahl. Wo soll ich anfangen mit Lars Christiansen? Ein herausragender Spieler, aber der Typ hat mich von der ersten Sekunde, wir haben das erste Mal miteinander gequatscht, der hat mich mit seiner Herzlichkeit, mit seinem Humor von der ersten Sekunde an komplett gecatcht. Und dann denkt man mit so einem Spaßvogel, was haben wir gelacht bei den Sprachnachrichten von Mike Machulla, das war unglaublich. Und der hat immer so einen geilen, lockeren Spruch zurück auf den Lippen Richtung seiner besten Kumpels. Also genau so Typen liebe ich einfach. Aber je mehr wir dann geredet haben, dann kamen wir irgendwann an die Stelle, wo Lars Christiansen mal mental richtig am Boden war. Der hat gesagt, einmal im Training, als er abgeworfen wurde, er hatte das Gefühl, er stirbt jetzt. Ich will das gar nicht weiter anteasern, weil das ist mit das Krasseste, ehrlich gesagt, was ich in diesem Podcast gehört habe. Ich hoffe, ihr habt die Zeit. Ich verspreche euch, lehnt euch einfach zurück, hört diese 2 Stunden, ihr werdet es nicht bereuen. Ein krasser Handballer, aber was für ein Mensch. Lars Christiansen. Lars Christiansen, Lars, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für Hand aufs Herz nimmst. Servus.
Servus, natürlich.
Du strahlst über beide Backen wahrscheinlich. Also da wo du lebst, lässt sich's ganz gut leben. Ne? Am Wasser, mit Kachelofen, hast du mir eben gezeigt. Riesenterrasse, viel besser geht ja nicht.
Nein, und die Sonne scheint auch hier bei uns. So, das ist echt schön, das ist echt schön.
Ja. Und das ist sogar ein Ort, hast du mir eben erzählt, den alle Flensburger, also die aktuellen Spieler und Staff und so, ganz gut kennen.
Ja, das tun die, weil wir haben seit 3 Jahren hier Trainingslager gehabt in Flensburg. In Flensburg sage ich, in Julsminde. Mhm. Und ja, ich habe die auch zu mir selber eingeladen, auch um hier zu grillen und das mal zu erleben. Mhm. So, die Spieler und das ganze Umfeld kennt das richtig gut, ja.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ist das schon so eher städtisch oder weil du so am Wasser lebst, das sieht so idyllisch aus? Also wenn man jetzt in die andere Richtung guckt, ist da dann direkt sowas wie Stadt oder ist das eher ländlich?
So ein bisschen von beides. Also die Stadt hat ungefähr 5000 Leute, glaube ich. Mhm. Und im Sommer über doppelt so viel.
Ah, okay.
Und im Winter ist ganz ruhig hier. Aber wir haben schon Wasser, Wald und auch eine kleine Stadt. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen Sommer und Winter.
Ja,
Aber wir haben 2 Sportschulen hier auch. Mhm. Und deswegen viele Hallen und ein richtig gutes Leben.
Mhm. Und ist das, weil du sagst, im Winter ist schon ganz anders, ist das schon so nah am Polarkreis, dass so richtig die Nächte, also quasi, dass im Winter immer dunkel ist oder so, ist es so weit nördlich noch nicht?
Nein, das ist nicht, das ist nur 1,5 Stunden von Flensburg entfernt und ich glaube, das ist wie in Deutschland auch. Also kalt ist das, aber Winter, das haben wir nicht so richtig.
Okay.
Leider. Das ist so Mittelmaß, weißt du, so ein bisschen, nicht ordentlich.
Okay, und du hast mir eben schon gesagt, du hast einen Hund. Kann sein, dass ihr den nachher mal hört, falls sich irgendwelche Tiere rundherum melden. Was machst du denn so eigentlich? Also über deinen Job bei Flensburg reden wir gleich, aber was machst du denn so, wenn du in Dänemark bist?
Also ich lebe hier erstens, weil meine 2 Söhne hier zur Schule gehen und auch Sport machen. Und meine Frau, arbeitet auch hier in Juelsminde, mhm, und ist jetzt gerade mit der dänischen Nationalmannschaft, die Frauen, unterwegs. Sie ist da Head of Sport and Culture, heißt das. So, wir haben so ein ganz schönes Leben, muss ich sagen. Mhm. Also ich versuche jetzt mit Flensburg, aber dann nebenbei mache ich Vorträge, mhm, in große Unternehmen, so 60, 70 Tage im Jahr. Und ja, nebenbei bin ich Botschafter für zwei Unternehmen auch, mhm, und auch freiwillig was. So, das heißt, mein Alltag ist nicht das gleiche immer. Mhm. Das ist immer so verschiedene Wochen, was ich habe. Und das genieße ich wirklich, muss ich sagen. Und dann gibt mir der Kick, das gibt Flensburg mir natürlich.
Ja, ja. Ja, ohne Handball geht nicht, oder? Nehme ich an.
Nein, also für mich ist das ja ein Leben. Also ich habe ja Handball gespielt, seit ich 4 bin, mhm, und bis 40. Und ich wusste, ich kann nicht aus dem Handball, mhm, raus. Ich muss irgendwas damit zu tun haben. Und da muss man immer rausfinden, was ist genau das, wo ich mich auch wohlfühle und einen Unterschied machen, mhm, kann.
Und die, also das klingt jetzt erstmal nicht so viel, wenn man so nur 60, 70 Tage hört, aber für so Vorträge, da ist das ja doch sau viel, oder? Also da sprichst du ja eine ganze Menge vor so Unternehmen.
Ja, ja, das ist klar. Also ich habe früher mehr gemacht, aber auch weil mein Job jetzt in Flensburg auch natürlich Zeit nimmt, mache ich jetzt weniger. Und das ist absichtlich so. Aber ich genieße das. Ich mache ja alles von kleine Versammlung, wo wir 20 sind, bis 800, 900. Mhm. So, das ist schon ein großer Unterschied. Aber wie gesagt, ich genieße das, dass ich nicht jeden Tag das Gleiche, mhm, machen muss, ja, und auch sagen muss. So, ja, das hört sich nicht wie viel an, aber das kostet ja auch Vorbereitung. Das ist ja auch klar.
Ja, und Kraft und, kostet es vor allem, ne? Also so wie man nicht jeden Tag ein Handballspiel auch spielen kann, kann man auch nicht jeden Tag so einen großen Vortrag halten. So stelle ich es mir zumindest, genau, vor, ne?
Ja, aber das ist auch völlig richtig. Und aber ich genieße das. Ich genieße das auch, viel zu fahren. Mhm. Und da kann ich mich auch im Auto oft vorbereiten auf die Sachen. Mhm. Und das gibt mir auch irgendwie Freiheit, ja, weißt du? Ja, und das genieße ich.
Und sind das alles dänische Unternehmen oder bist du auch ab und an im Ausland?
Also ich war im Ausland, ich war in Norwegen, Schweden, ich war in Deutschland auch ein paar Mal. Unten in Celle und da unten habe auch was gemacht. Mhm. Aber ich würde sagen, so 99% ist in Dänemark. Ja, ja. Ja, und das, ja, das macht echt tierischen Spaß.
Und da geht es so, um Erfolgsfaktoren erklären? Oder was gibst du den Unternehmen und den Mitarbeitern da so mit?
Ja, das ist das eine. Und auch diese Motivation, um nie zufrieden zu sein. Also immer Ziele zu haben und die auch zu verfolgen. Mhm. Viele haben ja große Ziele, aber irgendwie versteckt man die und nimmt die erst, wenn man älter wird. Mhm. So, ich versuche da ein bisschen das herauszufordern. Und auch wie ein Chef mit Mitarbeitern umgehen kann und umgekehrt. Mhm. So, ja, ich finde, das bringt schon was. Mhm. Und das bringt mir auch was, in so kleine Gruppen das zu machen, aber auch manchmal in ganz große Gruppen. Mhm.
Man muss ja echt wissen, das werden wir nachher sehr schön in einer Sprachnachricht hören, dass du echt du bist ein absoluter Star in Dänemark. Wie reagieren die Leute denn dann so? Wollen die dann, also können dir die überhaupt zuhören oder denken die nur die ganze Zeit, oh, das ist der große Lars Christiansen, ich will jetzt ein Bild mit dem machen?
Ich würde sagen, dass im Anfang, also als ich aufgehört habe, war das schlimm. Natürlich, dann bin ich auch, da haben die mich auch genommen, auch weil ich ein Namen war, das ist klar. Aber du weißt ja auch, wenn man da sitzt, die ersten 4 Reihen, die sitzen und sagen, okay, lass uns jetzt sehen, ob er anders als Handball kann. Und schaffst du das nicht, dann hast du keine Chance. Mhm. Und hab das jetzt als einen Beruf gemacht seit 11 Jahren. Mhm. So, ich hoffe, ich schaffe das. Aber das wird weniger und weniger von den Bildern. Aber irgendwie ist das auch schön, weil eins war ja, ich war Handballer mal, aber ich bin hoffentlich auch viel anders als das. Mhm.
Also du wirkst auf jeden Fall sehr ausgeglichen und zufrieden. Ich glaube, das ist schon mal erstmal ein großes Erfolgsgeheimnis. Dann kann man Leuten, glaube ich, auch besser erklären, was sie selber besser machen können im Job und im Leben, so würde ich es mal sagen.
Dankeschön.
Ja, gerne. Du bist jetzt Koordinator Lizenzspielerabteilung und auf Englisch Head of Sport Development, also der Entwicklungschef sozusagen bei der SG Flensburg-Handewitt. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Was machst du da genau?
Ganz ehrlich, das ist ein langer Titel. Ne? Also ich kann sagen, ich bin ja, Mike Machulla hat mich ja damals runtergeholt, so nach Flensburg, der Trainer. Und wir kannten uns nur durch früher Begegnungen in der Handballwelt, nicht als Mitspieler. Und ich glaube, manchmal braucht man so einen, nicht einen Teufel, sondern so einen, der auf die Schulter sitzt und manchmal auch die Sachen so ein bisschen herausfordert. Ja. Weil du weißt ja auch, wenn man als Trainer und Co-Trainer immer zusammengeht, wird man immer einig auf die gleichen Sachen, was gut ist ja. Und auch was vielleicht nicht gut ist. Und da bin ich so ein bisschen ein Teil davon, die mal so ein bisschen herauszufordern, wenn die das wollen. Mhm. Und dann hat sich das natürlich auch entwickelt. Das heißt, mit Holger Glandorf, jetzt der neue Geschäftsführer bei uns, arbeitet Holger und Mike und Marc und ich natürlich sehr, sehr eng zusammen, um den Kader zu machen. Mhm. Also welche Spieler wollen wir gerne? Wie soll unsere Mannschaft auf dem Spielfeld, aber auch außerhalb aussehen? Und ja, dann nehme ich natürlich die Gespräche dann nachher an mit den Beratern und mit Spielern und um ja rauszufinden, ob es passt, ob es möglich ist. Und das ist so mein Job. Und dann nebenbei war ich immer selber 7-Meter-Schütze. Das heißt, ich habe auch so ein Konzept ausgebildet, wie man die Schützen besser machen kann.
Ah, okay.
Und deswegen bin ich auch präsent, so mindestens, oder versuche 2 bis 3 Mal die Woche oder 2 Mal die Woche beim Training dabei zu sein. Erst um zu observieren, aber auch um mitzuhelfen, wenn da Hilfe gebraucht wird. Aber wir haben total gute Trainer, die alles im Griff haben. Aber das, was Mike und Marc auszeichnet, ist, dass die menschlich verdammt gut sind und dass die auch manchmal wissen, obwohl die schon Meisterschaft gewonnen haben, dann wissen die auch, okay, man braucht auch die Leute um die herum, um die natürlich zu unterstützen und da zu sein und auch noch vielleicht irgendwann besser zu machen. So, das ist so die Sachen, wo ich mitmache. Und dann ist das klar, wenn man zu nah an Dänemark liegt, viele dänische Zuschauer in die Halle und gleichzeitig große Sponsoren aus Dänemark, macht das ja auch Sinn, dass ich vielleicht manchmal dabei ist, auch um die Türen aufzumachen.
Ja,
so.
Ja.
So, ich habe so mehrere Sachen, aber auf den Punkt zu kommen, dann ist das mehr so, zu versuchen, das richtige sportliche Setup rauszukriegen und ja, und auch die Spieler und sowas zu uns zu kriegen.
Ja, aber also, super cool zusammengefasst. Man kriegt schon einen Eindruck, wie vielschichtig das ist. Ist erstmal ganz witzig, dass du sagst, Mike hat mich runtergeholt, nach unten geholt, ne? Weil also von uns aus ist natürlich Flensburg das Letzte im Norden, was es gibt. Wir würden alle immer sagen, nach oben. Aber so ist der Blickwinkel da ein anderer. Und wenn ich es jetzt, kurz und knapp verstanden habe, du bist da, um, also wenn wir mit dem Verhältnis zu Mike und Marc Bull, seinem Co-Trainer, anfangen, du bist da, um denen auf die Nerven zu gehen. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, nicht um die, aber natürlich auch ein bisschen. Also das heißt, das weiß man ja auch in großen Unternehmen. Manchmal braucht man Leute, die auch manchmal irgendwas hinterfragt oder irgendwie sagt, kann man das auch so machen? Oder wie denkst du über die Sachen? Weil die haben ja so viele Spiele, so viel Vorbereitung und ich glaube, ich versuche jetzt manchmal so einen Pfeil da reinzuschießen und um irgendwas herauszufordern und ich glaube, das braucht man auch manchmal. Aber natürlich sportlich sind die zwei verdammt gut und aber die wissen auch, wenn die mich was fragen, auch sportlich, dann antworte ich immer ehrlich und ich glaube, das brauchen wir auch. Und mittlerweile, das muss ich auch sagen, ich wurde gerade 50 hier im Sommer und habe eine große Party gemacht und ich habe die auch mit eingeladen. Nicht als Teammates, sondern als Freunde jetzt. Weil ich meine, man kann immer noch eine Freundschaft binden, obwohl man auch sehr, sehr ehrlich miteinander umgehen kann und auch versuchen, uns gegenseitig besser zu machen. So, ich glaube, das zeichnet auch viel aus. Ja.
Sind das nicht sogar die besten Freunde, die einem auch mal sagen, wenn man vielleicht auf dem falschen Weg ist oder eine Hilfestellung geben und nicht immer nur Ja und Amen sagen?
Ja, das ist klar. Und Gott sei Dank ist das nicht oft so. Das ist auch manchmal, um zu sagen und bestätigen, das, was die machen, auch gut ist. Weißt du? Und man muss ja auch loben, wenn es richtig gut läuft. Aber klar, ich habe das von Anfang an gesagt, Trainer und Co-Trainer, das wird irgendwann einsam. Weil du bist ja der Chef und alle Spieler haben keine Angst, aber Respekt und damit müssen wir auch umgehen.
Dein rein sportliches Wer wirft denn eigentlich die besten 7 Meter? Mit wem bist du, wer setzt dein Konzept am besten um? Wen siehst du am liebsten am Strich?
Also, das ist klar, wir nehmen ja immer 3, 4 Stück, wenn wir trainiert haben. Dieses Jahr haben wir es nicht so viel gemacht, weil das läuft. Und das soll ja nicht sein, dass ich irgendwas über die Spieler bringe. Mhm. Wichtig ist, dass die Spieler das auch möchten. Mhm. Aber ich habe mit Emil Jakobsen schon auch früher in Dänemark gearbeitet, bevor ich nach Flensburg kam. Oder bevor er nach Flensburg kam. Und der hat alle Fähigkeiten, um ein verdammt guter 7-Meter-Schütze zu sein. Auch weltweit ist er schon. Mhm. Aber du weißt ja auch, man soll nie zufrieden sein. Mhm. Man soll immer versuchen, entweder ein bisschen besser zu werden, ohne dass es stört. Weil das ist ja meine größte Aufgabe. Weil ich spreche nur, wenn es Sinn macht oder wenn die auf mich zukommen. Mhm. Oder wir manchmal sehen oder ich sehe, okay, jetzt kann man irgendwie da wieder mitarbeiten. Das ist dieser Respekt, was man auch aufbaut.
Was würdest du sagen? Ist das einfach der Kopf? Sind es Wurfvarianten? Was ist das, was einen guten 7-Meter-Schützen ausmacht?
Also sehr, sehr viel im Kopf, das ist klar. Mhm. Weil wir wissen ja alle, wie einfach das ist, bei 4-4 einen 7-Meter zu machen. Ja. Das können alle. Aber bei 25-25 und mit 25 Sekunden noch zu spielen, das ist eine ganz andere Situation. Mhm. Und das liegt oft zwischen die Ohren. Aber deswegen ist das wichtig, dass man ein Handwerk hat, dass man weiß genau, was kann man machen, aber man darf sich bei 7 Metern nicht vorher entscheiden, was man macht. Man muss die Freiheit haben. Mhm. Und je mehr Selbstvertrauen du hast, je mehr du damit gearbeitet hast, je besser wirst du auch. Mhm. Und je mehr abgezockt. Und das heißt, wenn es auf den Punkt kommt, dann habe ich auch das Vertrauen, dass die natürlich die Tore machen. Mhm. Ja. Ich versuche jetzt auch Mike damit hinzukriegen. Er hat ja manchmal weggeguckt, aber der Trainer soll ja gerne hingucken. Er soll ja Vertrauen zeigen.
Wie? Das ist ihm am Anfang.
Das ist auch eine Herausforderung, was wir haben.
Ja. Okay.
Aber ja, das ist so. Weißt du, was soll der Spieler denn denken, wenn er da hingeht und er verkackt und er guckt hin und der Trainer guckt weg? Hat er kein Vertrauen? Das sind auch solche Sachen, das sollen wir natürlich auch.
Aber könnte doch auch, weißt du, ich weiß noch, ist jetzt aus einem anderen Sport, aber es gibt so geile Aufnahmen von Dennis Rodman, damals Chicago Bulls, der sich geweigert hat, bei Michael Jordan mit vorne zum Rebound zu gehen beim Freiwurf, weil er gesagt hat, der macht die doch eh alle rein. Was wollt ihr von mir? Ich brauche mich hier nicht unter den Korb stellen. Vielleicht ist es ja auch so bei Mike, dass er deswegen lieber wegguckt.
Ja, naja, ich glaube, das ist nur so, das gelingt vielleicht, wenn er hinguckt, dann hat er vielleicht ein paar Mal verkackt und deswegen guckt er nicht hin. Also, aber ich verstehe schon Dennis Rodman, das muss ich auch sagen. Jordan war schon sicher.
Ja.
Aber ein gutes 7-Meter-Schütze hat eine Prozentzahl, die über die ganze Serie über 80% ist. Ja. Dann hast du es gut gemacht. Mhm. Dann muss man arbeiten. Ja.
Und ich habe gestern bei Sky die Konferenz geguckt. Da gab es eine schöne Diskussion zwischen Dennis, unserem Moderator, und Pommes, Pascal Henz, so über, weil Kasper Mortensen mal wieder so freche Heber geworfen hat. Ich glaube, 2 oder 3 Stück vom 7-Meter-Punkt. Und die meinten, ey, die Dänen, denen wird das einfach gelassen in jungen Jahren. Die sollen werfen, wie sie wollen, die sollen alles ausprobieren. Und in Deutschland ist man eher so, oh, wenn du mal einen 7-Meter Heber verwirfst, dann wirst du sofort auf die Bank gesetzt. Ist das so ein bisschen? Habt ihr da eine andere Lockerheit, was 7 Meter angeht?
Ich glaube nicht nur 7 Meter, ich glaube so allgemein beim Wurfbild. Also wir sind aufgewachsen damit, dass man erstens Fehler machen darf, das ist das eine, aber man wird nur besser, wenn du auch durch das Handball spielst. Das heißt, du musst irgendwie was probieren die ganze Zeit auch, weil wenn du es so auf den Punkt bringst, jetzt sage ich beim 7 Meter, was erwarten die meisten Torhüter, wenn es unentschieden steht und da sind noch 10 Sekunden zu spielen? Da kommt so ein Favorit, harter Wurf. Ne? Mhm. Und da habe ich immer umgekehrt gedacht, warum soll man da einen harten Wurf machen? Das erwarten die doch. Mhm. Warum machst du nicht irgendwas Freches dann? Mhm. Da werden die überrascht. Und das ist dieser Gedanke, was man manchmal im Kopf haben soll. Mhm. Und das ist so ein bisschen typisch dänisch, weil viele, die 7 Meter geworfen haben oder insbesondere außen, die haben immer frech geworfen. Mhm. So, weißt du, so was für die Zuschauer auch. Mhm. Man soll das nicht missverstehen. Weil das ist ja auch manchmal der richtige Wurf. Und das ist auch eine Sache, was wir manchmal diskutieren, wo ich auch merke bei Mike, manchmal, wenn Emil von außen geht oder Johann von außen geht und die machen so einen irgendwie so einen Halbheber und die verkacken, dann steht er da, meine Güte. Ne? Aber die haben ja auch die Frechheit, das zu machen, wenn es auf den Punkt kommt. Ja. Und da machen die Tore. Und das ist ja diese Balance die ganze Zeit. Das darf ja auch nicht zu viel, das muss ja auch manchmal ein Handwerk sein. So, ja. Ich glaube, du hast recht, das ist so. Die Skandinavier, die sind ein bisschen mehr so locker. Mhm. Und das ist auch gut so. Mhm.
Hattest du einen Lieblingswurf? Ich habe heute noch mal ein bisschen, ich gucke mir dann immer gerne noch mal YouTube-Videos an von den Jungs, wo die Karriere schon ein bisschen weiter zurück ist. Da gab es zum Beispiel ganz tolle Leger von dir von außen mit Kontakt vom Gegner, die man sehen konnte und so. Gab es bei dir irgendeinen Favoriten oder war es eher so die Varianz, dass du alles gut werfen konntest, die dich stark gemacht hat?
Also erstens freut mich, dass du irgendwas finden konntest. Ich wusste nicht, ob ich muss ja immer noch die jungen Spieler erzählen, wie ich das gemacht habe früher. Aber ja, das ist so. Für mich war das immer so dieser kleine Leger über dem Kopf. Das war ein ganz klarer Favorit. Mhm. Und ich hatte auch keine Angst, das zu machen, weil ich war mir so sicher da drin. Mhm. So das war ganz klar ein Favorit. Mhm. Und ich wollte lieber, ich habe das ja nicht so gedacht, dass ich unbedingt einen frecher Wurf machen sollte. Für mich war das wichtig, den richtigen Wurf auf den richtigen Zeitpunkt zu machen. Und das gelingt ja nicht immer. Ja. Aber am meisten wollte ich gerne das mit so irgendwie eine technische Detaille machen. Mhm. Und ja, ich glaube, wenn man die Leute fragt, gegen mich gespielt haben, die werden auch sagen, dass diese kleine Heber über dem Kopf vielleicht mein Favorit war. Ja.
Also so einen gibt es auf jeden Fall auf YouTube zum Beispiel, falls mal wieder jemand danach fragt, Videomaterial von dir zu kriegen. Aber man merkt, dass es ein bisschen her ist, weil die Bildqualität ist nicht so gut, wie man es heute erwarten wird.
Ah nein, das ist schwarz-weiß auch noch.
Nee, oder? Nee, da nee, ich glaube, es war WM 2007 oder so. Da gab es zum Glück schon, Farbfernsehen gab es schon. Du hast vorhin auch noch gesagt, in der Zusammenarbeit mit Holger jetzt, mit Mike und Co., richtigen Spieler finden ist ein Thema. Du bist ja auch noch Berater, wenn ich richtig bin. Ah, das bist du jetzt nicht mehr?
Nein, das war ich auch nie. Ich war nie Berater. Mir gehörte eine Agentur, eine Firma mit meinem Freund, seit wir Kinder waren. Mhm. Ich hatte das wie eine Eigentumswohnung zu haben oder ein Haus. Mhm. Ich war Miteigentümer, aber ich hatte nichts mehr im Alltag zu tun. Okay. Mhm. Und wir haben abgemacht, mein Kumpel und ich, den Tag, wo ich reingehe in irgendwas, wo da so eine Frage mit, dass da irgendwie ein Problem geben kann.
Interessenskonflikt.
Genau. Mhm. Dann will ich das sofort, habe ich meinen Teil sofort verkauft.
Ah, okay.
Und das haben wir abgemacht und das haben wir auch gemacht. Und das war für mich wichtig, weil ich möchte immer 100% ehrlich sein und immer das so machen, sodass die Spieler das auch wissen. Mhm. Weil man kann ja kein verstecktes Interessekonflikt haben. Mhm. Das wird ja nie gehen.
Ja, ja,
So nein, mir gehörte mal eine Firma mit einem Kumpel und noch einem Kumpel. Und der ist jetzt bei Frauennationalmannschaft in Dänemark der Trainer. So, der hat auch seinen Teil verkauft.
Ah, alles klar.
Aber wir sind befreundet, seit wir ganz, ganz klein waren. Und deswegen. Mhm. So, das hat mehrere mich auch gefragt. Aber das ist nicht der Fall.
Okay, okay. Mhm. Wen habt ihr denn gerade so auf der Liste? Über wen können wir uns freuen demnächst in Flensburg?
Ah, jetzt ist richtig schlechter Empfang dran.
Das habe ich befürchtet.
Nein. Also klar, das muss man auch sagen, die Zeit hat sich auch geändert. Weil früher, als ich noch gespielt habe, und ich glaube, die früheren Jahren, dann hat man oft einen Vertrag gemacht, so ein Dreivierteljahr, bevor der Vertrag auslief. Mhm. Jetzt ändert sich die Zeit völlig. Also jetzt macht man das 1 bis 2 oder manchmal fast 3 Jahre vorher, weil man muss wirklich schnell sein, weil viele von den guten Spielern, die sind immer sehr gefragt. Aber das macht ja auch die Sache so, dass wir uns nochmals verbessern sollen die ganze Zeit und immer mit sein, was genau passiert. Und ich finde das nur gut. Mhm. Aber ich kann ja nicht sagen, welche Spieler wir gerade auch in die Augen haben.
Es wäre auch taktisch unklug von dir, ne, das zu verraten.
Ja, das ist das eine und ich habe auch so großen Respekt für die Spieler, was wir haben. Und wir haben jetzt die richtigen Spieler und die passen perfekt zu uns. Mhm. Aber du weißt ja auch, manchmal läuft ein Vertrag aus oder ein Spieler möchte was anderes probieren. Mhm. Wir werden ja auch ein paar Spieler verlieren dieses Jahr, die dann in die Heimat zurückgehen. Und das muss ich auch sagen, davon habe ich großen Respekt, wenn die Spieler uns das sagen, dass die... Die sind sehr zufrieden in Flensburg, aber die wählen nach Hause zu gehen, wo die herkommen. Simon Hall, Aalborg oder Jöran und Magnus Röth, die nach, ne? Die in das norwegische Projekt da mit reingeht. Ja. Also, da habe ich großen Respekt für. Das wäre schlimmer, hätten wir die verloren zu Kiel oder zu Melsung oder woanders hin. Ja. Dann hätten wir vielleicht unsere Arbeit nicht gut genug gemacht. Ja. Ja. Aber in einer anderen Situation, dann versteht man das. Aber klar, ich glaube, Mike und Marc und ich besonders haben natürlich so 3 Spieler auf jede Position, die wir einordnen. Mhm. Und wenn irgendwie was sich ergibt irgendwann, ja, dann wissen wir genau, in welche Richtung wir gehen sollen. Mhm. Aber immer nur, wenn Zeit ist.
Also,
macht das Sinn für dich?
Das macht Sinn. Genau, wenn sozusagen das Wechselfenster bei einem offen ist. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es bei ihm 2024 offen ist. Aber also gestern Aaron Mensing fand ich übrigens überragend. Also da habt ihr schon mal wieder einen ausgegraben, der das gestern gegen Hamburg, fand ich Wahnsinn, was er gemacht hat. Und sonst, wenn ich mich...
Hast du das Spiel geguckt?
Ich habe die Konferenz geguckt. Also ich habe Teile davon gesehen. Und der hat ja, das ist ja unfassbar. Was hat er gemacht? 12 Buden oder so. Der hat ja alles reingeschrotet gestern.
Auf 14 Versuche,
Wahnsinn.
Ja, aber Aaron ist ja eine ganz besondere Geschichte auch, weil er ist ja ursprünglich aus Flensburg und auch gleichzeitig Däne. Mhm. So, er hat ja beide Pässe auch noch. Er hat das hervorragend gemacht. Und das ist richtig, sein Vertrag läuft in 24 aus bei uns. Mhm. Und da gibt's, also, wir wissen schon jetzt so ein bisschen, wie soll die Zukunft denn aussehen. Mhm. Aber das wäre ja nicht fair von mir, hier zu sagen, wie das aussieht.
Das verstehe ich. Vielleicht eins kannst du, also wenn ich mich ja so an die WM erinnere und an die Dänen denke, die mal wieder alles zusammengehauen haben, das war unglaublich, dann würde ich mir ehrlich gesagt den Simon Pytlick holen.
Das kann ich auch gut verstehen. Und ich glaube auch, dass alle Top-Vereine in Europa oder weltweit Simon angucken.
Ja.
Und das soll ja auch so sein. Und das machen wir auch. Und hätten wir das nicht gemacht, dann hätten wir unseren Job nicht ordentlich gemacht. Ja. Da gibt es in dieser Jahrgang, was Simon auch hat, 3, 4, 5 Spieler, die verdammt gut sind. Von Färöerinsel, von Island und von Dänemark, aber auch anderer Länder.
Er ist ja, glaube ich, und 2000er Jahrgang, wenn ich richtig bin.
Genau. Ja. Und da gibt es richtig viele. Und das ist klar. Also wir wissen ja genau, wie das aussieht, wie die, auf was wir aufmerksam sein sollen. Aber wie gesagt, wichtig für uns in Flensburg ist auch, das soll nicht nur ein spielerischer, super cooler Typ sein, der soll auch außerhalb das Spielfeld mit uns zusammenpassen. Das heißt, er muss was mehr geben. Das ist nicht nur Handball. Und das ist verdammt wichtig. So, so holen wir auch die Spieler.
Cool. Macht Sinn. So wie nennt man das? Mannschaftshygiene sozusagen, ne? Und Stimmung, einfach gesagt.
Schönes Wort.
Ja.
Mannschaftshygiene, das habe ich nie gehört.
Ja, das klingt auch viel zu technokratisch. Jetzt, wo du es mir nochmal so sagst, aber ich glaube, das ist so ein Wort, was im Fußball gerne mal benutzt wird. Oder Kabinenhygiene oder irgendwie so.
Aber du weißt, wir spielen mit dem Handball.
Weißt du, ne? Weiß ich. Ich habe schon ab und an mal zugeguckt. Lars, ich würde sagen, wir holen mal Mike rein, um dann noch so ein bisschen mehr zu quatschen, wie ihr denn so zusammenarbeitet, wo wir ja schon eine Menge gehört haben. Aber der hat uns der hat uns einfach wunderbare Gesprächsvorlagen gegeben. Mike Machulla.
Auch noch.
Moin Lars, moin Schmiso, ich grüße euch, Mike Machulla hier. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß im Podcast. Ich denke, du hast, Schmiso, genau die richtige Person eingeladen, um ein paar gute Geschichten zu hören, um interessante Dinge aus seinem Leben, aus seiner Karriere zu erfahren, weil ich finde, dass Lars jemand ist, der die Bundesliga über viele, viele Jahre geprägt hat, der in Dänemark einen unglaublich großen Namen hat. Das merken wir natürlich auch, wenn wir nach Dänemark fahren. Also er macht Fotos, alle wollen mit ihm sprechen, er ist sehr, sehr populär und deswegen heißt er bei uns natürlich auch nicht zu Unrecht der Kronprinz Lars. Wir waren beim Finale in Stockholm und der Kronprinz Frederik aus Dänemark war auch anwesend, aber die Leute haben mehr Fotos von Lars gemacht und wollten mehr mit Lars sprechen als mit dem Kronprinzen Frederik. Also das bedeutet schon viel. Und er ist eine ganz große Nummer in Dänemark. Und es ist schon beeindruckend, wie dieses Land Handball lebt und wie auch diese Legenden da hofiert werden und wertgeschätzt werden. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, finde ich, zu Deutschland. Auf klar sind wir größer, aber das ist sehr, sehr auffällig.
Besten Dank, Mike. Den hören wir gleich nochmal. Und das musst du mir, da gibt es noch ein paar schöne Geschichten, die er uns anschiebt. Lars, wie ist das, wenn du da in Dänemark in eine Halle kommst? Ist das wirklich so, dass dann alle auf dich zustürzen, die in der Nähe sind und ein Bild haben wollen? So stelle ich es mir jetzt vor, nach dem, was Mike erzählt hat.
Ah, das hört sich echt gut an, was Mike erzählt hat. Aber das war mehr. Natürlich im Anfang, das ist klar. Aber wir sind ein handballverrücktes Land. Handball ist ja in Dänemark groß geworden. Also wir haben das ja empfunden damals. Und deswegen hat das einen großen Stellenwert. Handball wird geguckt, vielleicht mehr als Fußball. Wir hatten hohe Quoten immer. Auch weil die Frauen waren auch verdammt gut. Und deswegen ist das ein sehr, sehr beliebter Sport. Wir zeigen 3 bis 4 Spiele der Woche live im Fernsehen auch noch. Klar erkennen die Leute mich wieder. Und ich glaube, das ist mehr die Eltern und die Großeltern als die kleinen Kids jetzt. Und deswegen macht das auch Spaß, wenn die Kleinen hinkommen und sagen, kann ich ein Autogramm haben von dir? Ja, natürlich. Aber du weißt nicht, wer ich bin. Ah, ja, aber mein Papa oder Mama hat das gesagt. Ja, ja. Und weißt du, in 3, 4 Jahren, dann wird das der Opa und Oma, die das sagen. Ja, aber ich genieße das, weil ich habe immer versucht, nur Lars zu sein. Handballspieler ist ja was, aber ich bin ja hoffentlich viel mehr als das. Und ich habe mich auch absichtlich immer Zeit dafür genommen. Und deswegen genieße ich das auch. So, aber zu sagen, dass ich so bin wie der Kronprinz.
Noch nicht ganz.
Aber nicht ganz. Aber ich irgendwie, also ich habe immer versucht, nur mich selber zu sein. Und ich glaube, das ist ein Vorteil. Und weil Handball so groß ist und ich oft präsent bin, auch in so, wenn wir Fernsehen machen oder was auch immer, so dann sehen die Leute mich dann. Und aber ich glaube, wir werden anerkannt für das, was wir mal früher gemacht haben auch.
Aber zu Recht, oder? Also bist du stolz auf das, was du so in deiner Karriere erreicht hast? Ich hoffe, das kann man so sagen.
Ja, das ist klar. Und wie gesagt, also dass man sportlich was ganz, ganz Großes erlebt hat, das ist natürlich, da bin ich natürlich sehr, sehr stolz drauf. Da gibt es ja auch Titel, die verdammt gut tun auch. Aber eine von den besten Titels, was ich jemals gewonnen habe, ich wurde mal unten in Schleswig-Holstein als Ehrenbürger gemacht, oder wie heißt das? Und das war auch nicht nur, weil ich Handballspieler war, sondern auch als Persönlichkeit. In Schleswig-Holstein, und das bedeutet viel für mich, weil ich weiß und ich wusste auch immer, dass ich Handball spielen konnte. Aber das ganze Bild war mir wichtig.
Cool. Das, was Mike angerissen hat, so hast du das Gefühl, ich meine, du warst so lange in Deutschland, du weißt auch ganz genau, wie das hier funktioniert. Da klang ja so ein bisschen durch, wir Deutschen, wir gehen nicht gut genug mit unseren Stars um. Und ich kann das verstehen, wo er damit hin will. Hast du auch das Gefühl, da sind die Dänen besser mit ihren Ikonen, als es die Deutschen sind, mit den Handballern?
Ja und nein, so ein bisschen, weil eins, was in Deutschland immer passiert, was in Dänemark nicht passiert, zum Beispiel ist, wenn, jetzt sage ich nur als Beispiel, ich war Botschafter für Velux 8 Jahre und wir waren immer bei Final Four in Köln da, und wenn die Zuschauer auf dem Schirm entweder mich gesehen hat oder jetzt sage ich Magnus Wieslander oder Stefan Löfgren, dann haben fast 90.000 Leute sich erhebt, um das zu grüßen. Und ich glaube, das können die Deutschen, und die vergessen die, obwohl das dann 8 oder 9 Jahre her war, dass wir gespielt haben. Und ich finde, dieser Respekt, das ist unglaublich. Und davon ziehe ich echt den Hut, das muss ich sagen. Das werde nie in Dänemark passieren. Ein Beispiel ist Michael Laudrup, der größte Sportler, den wir jemals hatten. Ja. Barcelona-Fußball, Real Madrid. Und dann kam er nach Brøndby und war Trainer da. Und das erste Spiel auf Stadion stand, das ganze Stadion stand da, ne? Erstes Spiel. Und das zweite Spiel, dann war das Alltag. Ich sag nur, da fehlt uns ein bisschen bei uns in Dänemark auch die Stars oder die einen großen Unterschied gemacht haben, die zu, also eine längere Zeit irgendwie was zu geben. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und das ist, und das ist das, was ich wirklich beeindruckend finde, dass man das in Deutschland macht mit Sportlern. Weil das habe ich jetzt mehrere Jahre erlebt und das ist echt, also Hut ab.
Und gibt es auch eine Seite, wo du sagst, da geht Deutschland nicht gut genug mit seinen Ikonen um? Also oft sagt man ja so, man sieht auch gerne einen Helden fallen, was ich nie verstehen werde. Wenn ich jemanden gut finde, will ich, dass der oben bleibt. Keine Ahnung, wenn ich jemanden nicht gut finde, dann finde ich auch gar nicht gut, dass er überhaupt oben ist. Ja. Aber ich verstehe so dieses, warum freut man sich über einen Held, der fällt? So Boris Becker oder so ist in Deutschland ein großes Thema. Ich verstehe das nie ganz genau. Wie nimmst du die Deutschen da wahr? Gibt es auch so eine Kehrseite?
Aber ich würde sagen, das sind wir gleich. Also das ist oft so, auch die Presse, die baut ja immer einen Spieler, wenn es jetzt Sport ist, einen Spieler mit hoch, aber die ziehen den ja auch oft mit runter wieder. Weißt du, und das ist ja so, und das ist nicht nur in Deutschland, das ist auch in Dänemark so. Aber das ist ja, ist schwer für mich natürlich, mich da reinzusetzen, in Beispiel auf Boris Becker. Man kann ja auch sagen, für mich war er immer der große Held. Ich kann noch erinnern, als ich habe ja Wimbledon geguckt damals, wo er gespielt hat und sich hingeschmissen hat. Und er war sportlich natürlich ein großes Vorbild auch. Denkt man, dass man sowas machen kann. Und dann weiß man ja nie so richtig, wie die Geschichten dann nachher sind, dass man dann so wieder so ein Ikon dann runterbaut. Die Frage ist ja immer nur, hat der Sportler selber Schuld oder der Typ selber Schuld, dass er irgendwie Mist macht oder was auch immer. Das ist immer so schwer darüber zu reden, finde ich. Aber mir geht es genauso wie bei dir. Ich finde, wenn welche was wirklich erlebt hat und irgendwas richtig Gutes gemacht hat über mehrere Jahre, dann soll man das auch immer vor Augen haben, dass es was Besonderes ist, natürlich. Und wir machen ja alle Fehler in unserem
Leben. Ja, also ich nicht. Sowieso. Aber
nein, das weiß ich. Ich auch nicht, aber alle anderen.
Sind wir uns ja einig, mal wieder. Das ist schön. Lars, wir haben noch einen zweiten Teil von Mike Machulla. Jetzt musst du dich warm anziehen. Da kommen jetzt ganz viele wunderbare Gesprächsvorlagen, die wir dann nochmal abklappern.
Hockmann.
Unsere Zusammenarbeit ist eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Von viel Vertrauen ist sie geprägt, von einer hohen Professionalität, aber auch von einer unglaublichen Menge Spaß und Humor und viel von Lockerheit. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig in diesem Business. Und mittlerweile ist es auch eine sehr, sehr große Freundschaft, die da entstanden ist, die mir sehr, sehr wichtig ist und die sehr gewinnbringend ist für mich und ich hoffe auch für Lars. Kurz kannst du ihn vielleicht mal fragen, warum ich, als er bei uns angefangen hat, ganz, ganz große Hoffnung auch in seine sportlichen Leistungen noch hatte und warum ich mehr und mehr den Mut verloren habe. Ich habe ihn am Ende dann auch hin und wieder mal in der Abwehr einsetzen wollen, aber es gab immer Momente, wo ich dann nicht mehr so richtig den Glauben an ihn hatte. Entweder war er unkonzentriert oder die Taschen waren zu voll oder er hatte nicht das richtige Schuhwerk oder er war nie richtig vorbereitet und konnte so uns nicht wirklich große Akzente setzen. Deswegen kann er das vielleicht mal besser erklären, warum er uns da sportlich nicht helfen konnte. Das Zweite ist vielleicht auch gut, ihn kurz mal zu fragen, warum man ihm so einen kleinen Adjutanten an die Seite stellen muss, der ihm dann auch mit Informationen, wann ist Training, wann ist Spiel, wann sind Veranstaltungen und vor allen Dingen, welchen Dresscode hat man, wenn man sich in einem Fünf-Sterne-Hotel trifft zum Frühstücken. Und das Allerwichtigste ist, wenn man so populär ist, so unfassbar viel Geld verdient hat, warum man dann so geizig ist oder sich so verkalkuliert, wenn man zum Geburtstag einlädt und 16 Uhr die Leute kommen und 18 Uhr ist schon der Roséwein alle. Also wie sowas passieren kann, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Also entweder hat er nur 5 Flaschen bestellt oder die Jungs haben oder die alle haben zu viel getrunken. Also, ich wünsche euch eine schöne Sendung, habt es gut miteinander, liebe Grüße an Lars und an alle Zuhörer, viel, viel Spaß mit dieser Folge. Bis dahin, macht's gut, ciao.
Also ich muss sagen, ich fand immer Mike sehr, sehr nett und ein cooler Typ, aber das ist er ja gar nicht.
Das ist ab heute vorbei.
Okay, Mann. No. Oh, aber sollen wir, Gott, wir können ja auch ruhig anfangen. Ich hätte geglaubt, ich wusste nicht mal, dass eine mitkommt, aber ich war ja nicht vorbereitet.
Also er hat auf jeden Fall, erstmal hat er dich ja auch sehr gelobt, das fand ich ganz toll, aber die Geschichten sind natürlich, also tausend Dank, Mike, das war wirklich absolut grandios. Ich glaube, ich habe auch noch nie einen Gast so lachen sehen bei diesen Sprachnachrichten. Fangen wir mal vorne an.
Er war mal ein Freund, nur dass er das weiß. Ne? Das ist
ist jetzt rum, oh Gott, dann können wir den Podcast nicht veröffentlichen, ja, okay, wenn das dazu führt. Nein. Ich glaube, ihr findet euch schon wieder zusammen. Warum hat das denn sportlich nicht funktioniert, was er mit dir vorhatte, um ganz vorne anzufangen?
Ja, okay, also erstens war ich ja 47 Jahre alt und ich war ja nicht da, um Handball zu spielen, weil die Zeit war ja vorbei. Und das stimmt, ich hatte oft mein Handy in meine Hosentasche und ja, und du weißt, man hat ja immer Kaugummi oder irgendwie was und meine Schuhe sind ja nicht gebunden, das ist ja auch klar. Mhm. Und dann plötzlich wegen Corona und alle möglichen Sachen, dann haben wir viele, die krank waren und dann musste ich plötzlich mit in der Abwehr. Mhm. Und ich dachte, fuck mal, was soll ich jetzt da, eiskalt, weißt du, und da reingesetzt. Und da habe ich vergessen, natürlich mein Handy rauszunehmen, meine Uhr habe ich auch rum. Also, ich hatte sogar Kleingeld in meiner Hosentasche auch noch. Und das Schlimmste kommt noch, weil dann plötzlich auf einmal, dann sammelt er die ganze, ich stand im Abwehr, dann sammelt er die ganze Mannschaft oben bei sich an der Mitte und sollte irgendwie ein System machen. Und ich stehe natürlich da und rede mit den anderen. Und dann fangen die an und dann macht er so einen Trick, dass er einen Camper bei mir macht. Weißt du, so dass der Spieler bei mir reinfliegt, so dass er mir die Hosen runterziehen kann auch. Also das ist auch das wahre Gesicht von Mike. Also dann hat er mich gleichzeitig auch noch verarscht auch noch. Ja, und deswegen habe ich ja nicht ausgeholfen mehr. Aber obwohl das, ich hätte ja noch spielen können, das weißt du ja auch. Ne?
Das Handgelenk ist noch weich,
ja,
oder?
Das kann ich.
Das Handgelenk ist noch weich.
Das ist völlig weich, ja.
Ja. Nur die Knie sind vielleicht inzwischen auch ein bisschen
zu weich. Das tut auch ein bisschen weh, wenn die in mir reinspringen, das muss ich auch sagen.
Ja, aber das glaube ich. Ja, aber diese ganzen Ochsen da.
Aber du weißt ja, wenn man ein Freund ist und man ist ein Teil davon, dann hilft man ja auch gerne, ne? Und dann hat man ja auch keinen Bock, verarscht zu werden. Aber danke, Mike, das hast du gemacht dann, ja?
Aber da kannst du ja jetzt froh sein. Jetzt ist die Freundschaft ja vorbei, jetzt müssen wir auch nicht mehr helfen.
Da weißt du, dann war man plötzlich mal Hall of Fame und dann plötzlich wird man dann völlig runtergezogen da. Ne? Aber, ja.
Ich glaube, dein Denkmal hat es trotzdem überlebt in Flensburg.
Ja, das glaube ich auch.
Ist so mein Eindruck. So, und in welchem Aufzug, in welcher Klamotte bist du denn ins Fünf-Sterne-Hotel eingelaufen?
Das war hier nach unser... Wir waren ja, also unser Dänen, die wurden ja Weltmeister und das heißt, unser ganzer Mannschaft war ja zur Weltmeisterschaft gerade und dann haben wir uns gemeinsam getroffen, um Frühstück zu essen und ein bisschen zu sprechen, bevor wir trainieren sollten. Und wir haben ja so einen Kalender, was wir alle haben und das stand drauf und der gucke ich ja immer hin, das ist klar. Und ich war mir sicher, dass wir uns da treffen in Turners, wo wir uns immer treffen. Und ich bin da hingefahren, weil natürlich vorbereitet den Trainingsanzug und dann plötzlich verstehe ich nicht, warum die anderen nicht da sind. Und dann gucke ich einmal noch her, fuck man, hier steht, wir müssen in ein Fünf-Sterne-Hotel in Sonnweg, okay? Dann musste ich da hinfahren und dann standen alle da in schicke Klamotten und mit Hemd und Jacke und alles und ich stand da wie so ein Trottel, wie so ein Penner, weißt du? In meinem Trainingsanzug und aber dann habe ich den Chef da auch getroffen und sagte, Lars, das ist doch ganz cool, dass du so aussiehst, wenn die anderen so schick ansehen. Ja, genau, meine ich doch. Ich sportle durch mein ganzes Leben. Ne?
Du bist wenigstens rausgestochen. Ne?
Ja, genau.
Also alle im Anzug und du im Trainingsanzug.
Ja, Anzug und Anzug, aber schicke Klamotten, ja. Und dann kam Lars von der Straße, der kam rein und hat mitgegessen.
Ach, herrlich, ey.
Ja, ja.
So, und was ist schiefgegangen auf deinem Geburtstag mit dem Rosé?
Ich muss sagen, ich habe einen großen Gartenparty gehabt mit Wildschwein und alles Mögliche. Und dann haben wir uns um 4 getroffen. Und
mit Wildschwein?
Ja, ja.
Geil, das habe ich
ja nie gegessen. Also, und alles Mögliche. Aber dann sollten wir uns um 4 treffen nachmittags. Kaffee, Kuchen, Bier hatte ich. Also fast von Bier groß, eiskalt. Und ich hatte so ein Gin-Bar. Unglaublich. Mhm. Und diese Cocktails mit Espresso Martini, kennst du die? Also und Kaffee und alles, also alles war perfekt. Und da habe ich gedacht, okay, die Hardcore-Jungs aus Deutschland und meine Freunde, die auch ehemalige Sportler sind, die meisten, kamen und ich denke, okay, hier sollen wir Bier trinken und nicht so viel, so dieses Rosé, das ist ja nicht für richtige Männer, dachte ich. Und dann habe ich erst 30 Liter gekauft. Und dann sagte
30 Liter Rosé?
30 Liter und wir waren 90 Leute. Und dann sagt Christina, meine Frau, vielleicht sollen wir so ein bisschen extra haben. Und ich dachte, 30 Liter, das wird doch nie getrunken, Mann. dann um 5:30, dann kam der Bediener, der hier rum, oder die zwei Jungs, die hier rumgingen und sagen, jetzt sind die 30 Liter, die sind weg. Was sind die? Die sind weg. Dann musste ich die losschicken im Auto runter in einen Laden hier und dann haben die noch 10 Liter gekauft. Und ich sag dir ganz ehrlich, um 18 Uhr, als wir ins reingingen, um zu essen, da waren 40 Liter Roséwein getrunken. 40 Liter.
Das hätte ich auch nicht gedacht.
Nein.
Okay.
Und deswegen meinte er, ich bin geizig. Ne? Also ich glaube, die haben schon viel gekriegt. Die sind ja hier geblieben alle. Und das war ein Bombenfete, das muss ich sagen.
Oh, das glaube ich.
25 Grad, blauer Himmel, also das Meer stand ganz ruhig und ein großes Zelt im Garten mit Live. Also das war hervorragend.
Also ihr müsst es euch wirklich, wenn Lars hinter sich guckt und da war ja auch die Party, ist es so, als ja, wie man sich halt so ein wunderschönes Ferienhaus mit viel Glas und Blick aufs Wasser in Dänemark vorstellt. Also es ist, ja, ich kann mir vorstellen, das muss ein Traum gewesen sein. Aber wenn du da extra, also wenn du da eine Gin-Bar hattest, ehrlich gesagt, ja, dann genau. Hätte ich den Rosé auch links liegen
ja,
lassen.
Ich auch.
Dann wäre ich direkt an der Gin-Bar gewesen.
Und ich habe auch kein Rosé getrunken, aber Maike ist ja so ein bisschen, weißt du, und er muss ja diese Frauengetränke haben, so deswegen hat er Rosé getrunken. Das passt zu sein hellrotes Hemd da auch. Das war perfekt.
Wobei, ehrlich gesagt, wenn ich den so an der Seitenlinie sehe, der ist ja so raketenfit. Bei dem würde ich glauben, der trinkt gar keinen Alkohol oder isst gar nichts, was irgendwie Zucker oder sonst was hat. Der ist, oder? Der sieht auch immer noch unglaublich aus. Ich finde das jedes Mal Wahnsinn, mit was für der Statur der da an der Seitenlinie steht.
Aber
das wird auch,
man muss ihn
gleich
auch,
sich selber einwechseln.
Nein, man muss ihn auch loben. Also ich glaube, er hat ein bisschen auf mich geguckt und dann denkt er, okay, er muss auch ein bisschen trainieren. Und das hat er auch gemacht. So. Weißt du, ich bin ja das Spiegelbild irgendwie und dann passt das.
Ich merke schon, euch hätte ich zum Doppelinterview einladen müssen. Vielleicht kannst du ihn ja nochmal bequatschen, ob er nicht doch mal hier in den Podcast kommt.
War er noch nicht da?
Bisher hat er sich noch nicht getraut, oder das heißt getraut, er hat sich bisher hier noch nicht blicken lassen. Ja. Ich weiß immer noch nicht, warum. Ich glaube, allein nach dieser Sprachnachricht, das wäre doch ein perfekter Gast, oder?
Ja, ich glaube, Selbstinsicht,
das so.
Heißt das Selbstinsicht auf Deutsch? Er weiß, er ist langweilig, weißt du, und deswegen kommt er
nicht. Oh, das würde ich nicht unterschreiben, allein nach der Nachricht. Aber wie sagt
Nein.
man das? Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, oder irgendwie so.
Nein, hör mal hier, er ist echt, und wie er auch selber gesagt hat, das bedeutet ja auch viel für mich. Er ist ja viel, viel mehr als, das sind die ja beide, also viel, viel mehr als jobmäßig irgendwas. Das ist ja auch in Freundschaft entstanden und das wird immer so sein. Aber richtige Freunde sagen ja auch, wie die denken und sind ehrlich miteinander. Und ich schätze dich sehr, das muss ich sagen.
Ja. Sei ehrlich, hättest du ihm das zugetraut? Ich finde diese Geschichte immer noch unglaublich. Der übernimmt vom Champions League-Siegertrainer von einer absoluten Legende und wird in seinen ersten zwei Jahren direkt zweimal Meister, ist Stammgast in der Champions League. Mhm. Hättest du das gedacht, als Mike damals 2017 übernommen hat?
Also wenn ich jetzt gucke, wie er ist, ja. Aber ich kannte ihn ja nicht als Trainer und Co-Trainer damals, überhaupt nicht. Also ich kannte ihn ja nur als Spieler. Und das war natürlich sehr, sehr mutig, auch von Flensburg, ein Co-Trainer als Cheftrainer zu bringen nach Vranjes. Aber das hat sich ja gezeigt, das war das einzige Richtige. Und ich habe jetzt mit Mike und Marc auch die letzten drei Jahre zusammengearbeitet. Und ich muss sagen, das ist echt ein perfekter Trainer auch, weil er ist menschlich super gut und er ist taktisch verdammt gut. Und diese, also das, was so gemischt ist, das passt perfekt. So, wenn ich jetzt gucke, ja, aber früher war es schwer natürlich, weil ich wusste nicht, worauf ich aufmerksam sein sollte.
Ja. Aber er hat diese Fußstapfen unfassbar gefüllt, ne? Also es ist
ja, und auch mehr als das.
Erfolgsgeschichte.
Ja, muss man sagen, ja.
Ja, eigentlich übererfüllt. Er hat seine noch größeren Fußstapfen drüber gesetzt, kann man sagen. Wenn wir ein bisschen noch auf die Liga gucken, Lars. Flensburg wirkte mit 10 Minuspunkten schon abgeschlagen. Aber jetzt gestern schlägt Magdeburg in einem unfassbaren Spiel die Berliner und Kiel verliert zu Hause gegen Leipzig. Die waren, was waren die, 9 Tore oder so hinten? Mhm. Also es ist unfassbar, was gerade in der Liga passiert.
Genau.
Du hast ja einen genauen Blick drauf. Ja. Was würdest du denn sagen? Wer wird Meister dieses Jahr? Geht noch was für die SG?
Also ich würde sagen, das hat sich jetzt wieder geöffnet. Das sah lange so aus, dass es schwer war für uns. Wir haben ganz klar ein paar Punkte abgegeben, was wir nicht abgeben sollten. Das ist auch klar, das wissen wir ja auch. Aber das zeigt ja auch die Breite in der Bundesliga, dass Leipzig in Kiel gewinnen kann. Ne? Und die Top-Mannschaften, die schlagen sich ja auch. So, ich sage, das ist noch nicht entschieden und wir in Flensburg werden für jeden Punkt kämpfen. Und ich weiß, das sagen alle. Aber wir haben das Glauben nicht verloren. Und wir sind Gott sei Dank im Halbfinale auch in Final Four, im Pokal. Und hoffentlich kommen wir auch ins Final Four, in Euroleague. Aber natürlich ist die Meisterschaft und die Bundesliga in Deutschland verdammt wichtig, auch in Flensburg. Aber wir haben jetzt wieder, die Tür steht jetzt ein bisschen mehr auf. Und das heißt, wir haben wieder die Möglichkeit und die werden wir angreifen, das ist klar. Schwer ist es, weil wir müssen ja auch selber alles gewinnen, das ist auch klar.
Ja, ja, viel liegen lassen ist wahrscheinlich nicht mehr drin, ne? Wenn man guckt, wie gut die anderen dastehen, ja, ja. Alle mit 7 oder 8 Minuspunkten. Du hast schon gesagt, wenn wir erst ganz kurz die European League machen, also da müsst ihr ja ins, ihr tragt es ja aus, das geht ja nicht, oder?
Das wäre echt dumm, ja, dass wir das in Flensburg haben und dann sitzt Flensburg zu Hause auf dem Sofa. Aber ganz ehrlich, man hat so großen Respekt auch die Gegner gegenüber und das muss man auch haben. Also erstens nach Portugal und über 2 Spiele, ja, wir sind Favoriten, das glaube ich auch. Aber es ist immer schwer. Du weißt, mit 2 plötzlich, die nicht spielen könnt oder irgendwie was, dann wird es immer schwer. Und dann entweder Granollers oder Skanderborg Aarhus aus Dänemark im Viertelfinale. Also klar, ich sehe das auch so immer noch und das ist objektiv so, dass wir Favoriten sind. Aber das ist nicht einfach. Das ist echt nicht einfach. Weil alle wollen auch natürlich auch Flensburg schlagen, weil die immer mit oben waren in Champions League und auch das mal gewonnen haben. Und das ist so. Man guckt immer nach oben. Und das ist auch eine Motivation für Gegner natürlich. Und damit müssen wir auch umgehen. Und das ist ja wieder diese Balance. Aber das wäre merkwürdig, ein Final Four in Flensburg zu haben ohne Flensburg.
Total, ja. Total. Es wäre wirklich skurril. Ja. Das andere Final Four ist jetzt nach Köln gezogen. Das Rewe Final Four ist Mitte April. Flensburg, du hast eine riesen Pokalgeschichte. Du hast den 3-mal geholt, den Pokal. Also du weißt genau, wie es geht.
Genau.
Flensburg, ich konnte es kaum glauben. Die waren ja jetzt echt lang. Es ist das erste Mal seit dem Final Four Saison 16-17, dass Flensburg wieder dabei ist. Das hätte ich gar nicht mehr gewusst, ehrlich gesagt.
Nein.
Wird mal wieder Zeit, oder?
Genau, und das ist das erste Mal, dass Mike und Marc dabei ist. Also die haben, die sind noch nicht ins Final Four gewesen. Und ich finde auch verdient, dass wir da sind und alle wissen, das ist ein Highlight. Ich kann mich erinnern, wir waren ja da 3-mal hintereinander von, ich glaube, das war in 3-4 und dann 3 Jahre und das ist
3-4 und 5.
Genau, und das ist was Besonderes auch. Und das ist auch super gut für die Spieler, das zu erleben. Und das zeigt ja auch, dass wir mit oben gehören. Und da kann alles passieren in so einem Turnier. Jetzt treffen wir auf Rhein-Neckar-Löwen. Und das wird auch ein tolles Spiel. Und das muss man auch manchmal genießen. Erstens als Verein, auch als Mannschaft, dass man da hinkommt, die Möglichkeit überhaupt hat. Und auch, ja, da gibt es auch eine Möglichkeit, das mit nach Flensburg zu kriegen. Das ist auch klar. Das ist ja noch offen. Das ist super, dass wir da sind, natürlich. Und ich bin gespannt, ob das so ist in Köln, wie das früher in Hamburg war, weil das war immer ein Highlight in Hamburg. Ich bin auch dahin gefahren als Privatperson mit meiner Familie früher nach Hamburg und nur um das zu gucken. Weil das, also natürlich ist Handball auch in meinem Blut mit drin. Also ich liebe das ja. So, ich habe immer Handball verfolgt, obwohl ich nichts damit zu tun hatte. Und das war eine super Arena. So, ich bin gespannt, ob das auch genauso wird in Köln.
Also da bin ich vielleicht ein bisschen parteiisch. Ich liebe diese Kölner Arena
über
alles. Ist für mich die geilste in Deutschland. Deswegen. Aber wobei, Hamburg durfte ich letztes Jahr miterleben und auch schon vor ein paar Jahren mal. Ich bin da voll bei dir, war grandios. Wirst du denn in Köln auch dabei sein?
Ja, natürlich. Muss ja arbeiten, du.
Sehr gut.
Natürlich bin ich dabei.
Ich sogar auch diesmal. Ja. Gibt ja alle Spiele auf Sky und im Free TV zu sehen und ich werde euer Halbfinale kommentieren dürfen.
Ja.
Mein Herz hüpft jetzt schon ein bisschen, ehrlich gesagt, wenn ich dran denke.
Aber wenn
Flensburg gegen die Löwen.
Aber wenn du Hilfe brauchst, dann sagst du Bescheid.
Ich rufe dich auf jeden Fall nochmal an. Ich brauche alle Insider-Infos dir.
Genau.
Wie ihr spielt, wer fit ist, wer wie gut drauf ist.
Genau.
Da wirst du nochmal von mir hören. Ja, vor Mitte April. 15., 16. ist es soweit.
Das ist ein Deal.
Lars, ich würde gerne ganz kurz, bevor wir auf deine Karriere zurückschauen, noch mit dir über die WM sprechen. Hm. Ich weiß nicht, sollen wir den Weltmeistertitel in Dänemark-Titel umbenennen oder was machen wir mit euch? Ihr hört ja gar nicht mehr auf. Also wie kann man denn 3 WMs in Folge gewinnen? So eng wie die Weltspitze im Handball ist. Ich finde das unfassbar und vor allem für mein Gefühl, ihr rennt ja jedes Mal von Spiel 1 los und seid für mich, auch jedes Mal souverän Weltmeister geworden. Es war jedes Mal, finde ich, euer Spiel am besten anzugucken.
Ich will auch sagen, also Nikolai und ich, wir haben ja wir sind ja groß zusammengewachsen. Also wir waren immer Konkurrenten, aber auch sehr, sehr enge Freunde. Und wir haben 8 Jahre zusammen gewohnt, auch auf dem Zimmer, als wir unterwegs waren. Mhm. Und ich habe auch Nikolai gesagt, also ich finde das hervorragend. Denk mal, 3 Weltmeisterschaften ohne ein Spiel zu verlieren, das ist auch, also das ist schon der Hammer, ne? Also, aber wie gesagt, früher wie bei Mike, Nikolai hat auch dieses... Er hat diese Zusammenbindung von ernst zu sein, wenn er ernst sein soll, und auch gleichzeitig sehr, sehr locker, aber taktisch verdammt gut. Und er hat große Erwartungen an seine Spieler, ne? Und er pusht ja die ganze Zeit. Aber wenn die nicht Handball spielen, haben die auch sehr viel Freizeit und genießen das zusammen. Und ich glaube, das ist eine super Fähigkeit, wenn man das hat. Weil er hat natürlich auch, muss man auch sagen, verdammt gute Spieler, die ganz von jung auf die Möglichkeit kriegen. Ich glaube, das kann ich auch ehrlich sagen, wir haben, denk mal, dass man in, zu Hause lässt man Emil Nilsson, der in Barcelona steht, ne? Yannick Green, der in Magdeburg war, jetzt in Paris, die sind nicht mal nominiert für diese Meisterschaft. Das
ist unglaublich.
Also, man kann anfangen mit Lasse Andersen, da gibt es Jakob Lassen, da gibt es so viele Spieler, Kasper Mortensen, die sind nicht in die Nähe davon, also doch in die Nähe, ja, aber die sind nicht dabei. Ich glaube, nur die 2 Torhüter, da hätten vielleicht viele andere Mannschaften der Welt gerne eine von die 2 gehabt.
Und, 100%ig.
Ja, und ich meine nur das Potenzial und das Aufbauen von Kleinern bis jetzt, diese Handballschule, das zeichnet sich jetzt aus. Und natürlich muss man auch Glück haben und du musst auch richtig gut sein, aber auch den richtigen Trainer auf den richtigen Zeitpunkt. Und ich glaube, diese Kombination ist jetzt gerade da. So ich meine, ich habe auch einen Anteil daran. Natürlich, Nikolai wohnte mit mir 8 Jahre. So, du kannst ruhig lachen, weil ich meine, das ins Herz auch. Ich habe ein bisschen gegeben. Als Nikolai dann aufgehört hat, dann kam Jesper Jensen, jetzt der Frauennationaltrainer bei uns. So, ich hatte die 2 Nationaltrainer hatte ich in meinem Zimmer. Ich glaube auch, deswegen haben die Erfolg, ja.
Das ist, wahrscheinlich. Du hast immer schon Vorträge gehalten im Zimmer, oder?
Nein.
So wie du es heute im Unternehmen machst, hast du gesagt, so, Nikolai, jetzt setz dich mal hin. Ich erzähle dir jetzt mal, wie man gewinnt.
Ja, genau.
War das so?
Nein. Nein, aber ich wusste immer, dass Nikolai Trainer wird. Das wusste ich, weil er war linksaußen wie ich, aber er hatte einen sehr, sehr großen Inblick oder er wusste genau, wie er gerne spielen wollte und er hat sich mit eingemischt. Er war taktisch schon damals sehr schlau und das ist echt hervorragend. Das gleiche mit Jesper Jensen, der Spielmacher war, der hat auch immer Handball gedacht. So deswegen war ich völlig überzeugt davon, dass die beide Trainer wurden. Aber dass die Nationaltrainer sind, das ist auch schon stark.
Und vor allem so erfolgreich.
Ja, das auch noch.
Ich habe die Frage, aber mich fasziniert das jedes Mal wieder. Also wer, vielleicht kannst der eine oder andere nicht mehr hören, aber das, was du schon angerissen hast, was macht ihr in Dänemark besser als, ich muss ja eigentlich sagen, alle anderen, vielleicht noch die Franzosen sind dabei, aber ihr habt ja durch die Bank, du hast es schon gesagt, wer da ein Lauge ist, reiner Abwehrspezialist und schießt dann im Finale alles kaputt und ein Gitzel spielt wie die Sau und du hast schon gesagt, wer alles nicht dabei war und so. Was passiert da im dänischen Handball? Was macht ihr in der Jugendförderung aus deiner Sicht so richtig?
Also erstens hat man sehr viel Spaß im Training und jede Übung, wenn man ein Kind ist, das hat mit Ball was zu tun. Also du hast immer den Ball mit als dein bester Freund. Und ich glaube, dieses physische Training, ja, das macht man auch, aber erst ab einer Zeit, weißt du? Und ich glaube, all das, dass man aufgewachsen ist, auch sehr viel mit Schaumhandball zu spielen. Kennst du diese ganz, in kleine Toren und sowas,
weiche Bälle.
Genau, wo man immer in Überzahl spielt, der Torhüter geht mit in Angriff und ein Spieler kann auch im Tor stehen. Und ich glaube, wenn du das ist ein ganz normale Training, ein Alltagstraining im Jugendbereich. Und ich meine, dann kriegst du auch keine Angst vor dem Ball und all das, das baut das Technische mit hoch. Und natürlich muss man auch verdammt gute Trainer haben, die einen Plan haben. Und die rekrutiert man ja auch richtig dann. Ja, und man sieht das ja deutlich. Dänemark war auf die Männerseite, auf die Frauenseite. Ich glaube, die letzten 20 Jahren oder 25 Jahren vielleicht, ja, 15 Mal Weltmeister oder Europameister auf beide Seiten. Also das erzählt ja viel, dass man sehr weit ist im jugendlichen Bereich. Aber die Kunst ist ja natürlich, das auch dann rüberzubringen, wenn du also Herren oder Frauen wirst. Ne? Aber, aber diese Überbrückung hat sehr, sehr gut geklappt. Auch weil das oft so, da nimmst du zwei junge Spieler mit oder drei, aber dann hast du auch noch drei ältere Spieler wie Mads Mensa Larsen oder solche Spieler, Mikkel Hansen, die das zusammen baut. Weil du kannst nicht nur eine junge Mannschaft haben oder nur eine ältere Mannschaft. Ja. Diese Mischung, wo die Hunger haben und auch routiniert sind, ich glaube, das ist das Rezept, um das richtig zu machen.
Geht es dir manchmal ein bisschen so, dass du dann denkst, boah, wäre ich mal in dieser Ära auch dabei gewesen, wo die alles gewinnen?
Also ganz ehrlich, natürlich sind die Titel schön, aber ich habe auch eine schöne Zeit gehabt und ich bin mit 40 aufgehört und ich war bereit dafür. Und ich hätte nie geglaubt, dass ich das hier jetzt sagen soll, aber ich habe das nicht einmal vermisst. Ich sitze da oder ich war da beim Fernsehen in Rio, als die Olympia gewonnen haben in 16 und ich dachte, ich habe mich so gefreut, weil viele von den Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe, waren da. Aber das war nicht so, dass ich, und das ist ganz ehrlich, dass ich gedacht habe, ich hoffte, ich war da. Das war nicht so. Ja, ich war weg. Also ich war, für mich war das wie auf so einen Knopf zu drehen, jetzt ist aus. Aber ich gönne dir das. Und so hatte ich das immer. Jetzt gerade sind die Nationalmannschaft, ab heute sind die ja hier in Horsens, sind die im Trainingslager. Die spielen ja gegen Deutschland in Oldenburg am Donnerstag und in Hamburg am Sonntag, glaube ich, oder Samstag. Und ich fahre dahin, weil die sind ja nur 25 Kilometer von mir und gucke mir das Training morgen an und spreche so ein bisschen mit die Spieler und mit Nikolai. Und ich genieße das. Also ich finde das schön. Und dann fahre ich auch nach Oldenburg und gucke das Spiel natürlich. So. Cool. Ja, das ist auch ein schönes Leben.
Voll. Also du bist einfach dabei, ohne irgendeine Verpflichtung zu haben, sondern du kannst es einfach genießen
und dich
mit den Leuten
austauschen. Ja, Mike sagt ja auch die ganze Zeit, ich habe keine Arbeit. Also das ist das, was ich mache, das ist ja nur, ja. Aber die Kunst ist ja, und das ist ja auch so, dass man sein Leben so ein bisschen einrichten kann, wo das Sinn macht, aber auch gleichzeitig, wo man ein bisschen Freiheit hat. Und ich habe auch zu Mike gesagt, das kriegst du auch irgendwann.
Oh ja, aber dann darf er nicht Trainer sein,
oder? Nein, genau.
Ich glaube, als Trainer ist nicht so viel mit Freiheit.
Genau.
Da ist ganz viel Gebuckel und Verantwortung. Lars, abschließend noch so ungefähr die Hälfte des Kaders ist ja aus der Liga, aus der HBL. Und natürlich Flensburg war schon immer so das Nächste, Dänemark, ganz viele große Dänen dort gespielt. Wie stehst du in dieser Diskussion? Also wenn so viele Dänen, so viele Weltmeister aus der Liquimoli HBL kommen, die stärkste Liga der Welt, heißt es ja immer so schön.
Ist es auch.
Ist es für dich auch?
Ja. Die Liga ist ist ganz klar die beste. Ja. Viele Spiele und eine Top-Mannschaft, also die Besten können gegen die Niedrigsten verlieren. Und das ist der Abstand. Wenn du nur zu 85% da bist, dann verlierst du. Und deswegen ist das wie ein Länderspiel jede Woche, wenn du in die Bundesliga spielst. Und das zieht ja auch die Dänen oder alle Spieler nach Deutschland. Weil das soll man auch erleben. Wenn man Träume hat, in die beste Liga zu spielen, dann muss man mal an die Bundesliga vorbeikommen. Ausverkaufte Hallen. Und das ist auch das, was Deutschland verdammt gut macht. Also die unterstützen die Mannschaft, egal ob es Basketball, Handball, Fußball, was auch immer. Es sind immer viele Leute da. Und das ist ein Traumsport, da zu sein, finde ich. Und das muss man erst genießen. Aber du siehst ja in unserer Mannschaft auch, wir haben ja auch viele Skandinavier. Sehr, sehr viele. Aber das haben wir auch, diesen Grund auch, weil die mit die Besten sind. Man weiß genau, was man kriegt. Aber es sind auch Spieler, die spielerisch, aber außen vor auch in die Mannschaft reinpasst. Und das ist nicht nur, weil ich jetzt Däne bin oder dass wir in die Nähe von Dänemark ist, dass man dann unbedingt einen Däne rekrutieren muss. So ist es nicht. Wir nehmen das, weil die auch die Besten sind.
Ja,
absolut. Und das ist immer wichtig, ne? Weil viele du siehst ja auch jetzt, und das ist ja auch kein Geheimnis, andere Mannschaften jetzt gucken ja auch den Weg. Also jetzt sieht man auch in Berlin versucht das ein bisschen, Magdeburg, das sind andere Mannschaften, die auch jetzt die Augen für diesen skandinavischen Markt so ein bisschen gekriegt hat. Und ich glaube, das ist nur gut, das ist auch gut für uns, weil dann muss man in Flensburg sich auch, wir müssen uns immer scharf halten. Und das ist auch gut.
Das stimmt, ne? Berlin, also der teilweise spielt der komplette Rückraum, ist Dänemark.
Ja, ja.
Andersson, Holm, Gitzel.
Genau. Ne? Ah, du hast ein bisschen Ahnung von Handball, höre ich. Du kennst die Namen auch noch.
Ganz wenig.
Ja?
Manchmal muss ich ja drüber reden.
Ja, klar.
Du wirst schon sehen. Ich lasse mir von dir alles erklären vor dem großen Spiel am 15. April. Dann gehe ich da das erste Mal in meinem Leben, gehe ich top vorbereitet rein.
Ja, das ist doch super. Vielleicht wird das dann nicht so gut, das weiß man ja nicht.
Da bin ich wahrscheinlich überfordert. Genau. Da will ich so viele Insider-Informationen von dir unterbringen, dann explodiert der Kopf. Kann sogar wirklich passieren. Manchmal ist zu viel Vorbereitung auch nicht so gut. Lars, ich danke dir schon mal sehr. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen. Wir sind gleich wieder da und sprechen dann mal noch so über deine Karriere, deinen Weg und ja, vor allem die große Zeit natürlich in Flensburg.
Also man lernt ja nie aus im Leben. Kann man, glaube ich, wirklich so sagen, auch wenn es platt klingt. Ich habe jetzt gerade wieder was gelernt. Also unser Körper, da sind ja Zellen ohne Ende drin, die sich ständig erneuern. Wisst ihr, wie oft? Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Muskelzellen jeden Tag, Darmzellen einmal die Woche und Blutzellen monatlich. Und heute haben wir so ein kleines Ding, was mir schon inzwischen seit, ich weiß gar nicht, 2-3 Jahren oder so hilft, dem Körper genau bei diesem Prozess zu helfen. Und zwar AG1 von Athletic Greens. Ein Pulver, was mega leicht zu benutzen ist. Jeden Morgen mach's ich. Ihr könnt es natürlich auch abends machen, wenn ihr wollt. Rein in Wasser trinken und schon habt ihr eurem Körper geholfen, sage ich mal, mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und alles, was der Körper eben so braucht, ist aus echten Nahrungsmitteln alles gewonnen, deswegen Top-Qualität und der Körper kann es mega leicht aufnehmen. Wenn ihr es einfach mal probieren wollt, ganz frisch seit diesem Jahr 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also ihr könnt AG1 wirklich einfach mal checken. Ihr könnt, wenn ihr das Abo habt, pausieren. Ihr könnt auch jederzeit den Lieferrhythmus ändern. Und vor allem, es gibt einen neuen Shaker. Also ich trinke es immer aus dem Shaker, schmeckt mir einfach besser. Und jetzt gibt es einen neuen mit silberfarbenem Edelstahldeckel. Den habe ich selber noch nicht. Ich bin richtig heiß drauf, den zu kriegen. Damit ihr eurem Körper bei dieser Zellerneuerung unter anderem helft, wie wäre es mit AG1? Wenn ihr es euch holt über den Link athleticgreens.com/handaufsharz, dann kriegt ihr noch oben drauf auf das Abo ein Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 Travel Packs. Und wie gesagt, ihr könnt es 90 Tage einfach so testen. Ich mache es inzwischen echt schon seit 2-3 Jahren. Ich finde es top. Probiert es doch einfach mal aus. athleticgreens.com/handaufsharz.
Lars, bei dir fange ich mal nicht mit dem Klassiker an, wie es überhaupt losging mit dem Handball, sondern das finde ich sehr interessant. Auf meinem Zettel, auf meinem Infozettel steht, du bist, als du 10 warst, vom Kreis auf Linksaußen gewechselt. Ist das so? Ich habe dich so als ganz natürlichen Linksaußen, auch von der Statur, den Wurfvarianten. Ist das so, dass du ganz früher dich mal am Kreis geprügelt hast mit den anderen in den ersten Jahren?
Also ich war immer ein bis zwei Jahre jünger als die anderen Spieler in unserer Mannschaft. Und ich war am Anfang, als ich jung war, so ein Spieler, der auf die Position reingesteckt wurde, wo der frei war. Und da war keiner auf Kreis, und deswegen war ich auf Kreis. Aber dann war plötzlich unser Linksaußen. Er war krank einen Tag. Und dann habe ich Linksaußen gespielt und seitdem bin ich nie davon
weggegangen. Und du hast vorhin ja, glaube ich, gesagt, du hast mit 4 schon angefangen. Also du wurdest quasi direkt, sobald du laufen konntest, wurdest du in die Handballhalle geschickt?
Genau, mein Onkel war hat da gearbeitet und hatte die Halle. Und mein Cousin und ich, wir waren da. Jedes Tag, wo wir frei hatten, haben wir immer Handball, Badminton, alles Mögliche gespielt. So, ich bin in so einer Halle aufgewachsen. Und mein Onkel war mein Trainer von 4 bis 17. Und er hat mir echt vieles gegeben, das muss ich sagen.
Von 4 bis 17, also der ist auch so die Altersstufen mit dir gewachsen sozusagen.
Ja, das ist er. Und wir hatten Glück, wir hatten eine Mannschaft, die auch dänischer Meister waren und wir waren richtig, richtig gut. Und ja, mein Onkel hat immer zu mir gesagt, Lars, wenn du irgendwann richtig gut werden sollst, dann sollst du mehr trainieren als die anderen. Und da habe ich gedacht, okay, das hätte ich auch sagen können. Aber ganz ehrlich, das saß immer in meinem Hinterkopf. Und er hat ja recht. Und das habe ich auch gemacht, bis ich 40 war, bis ich aufgehört habe. Das war immer wichtig für mich, dass das saß da, okay, man kann dann natürlich immer sich versuchen zu verbessern, auch obwohl man jetzt so alt ist und das läuft. Und das hat er mir mitgegeben. Und als ich aufgehört habe mit Handball, war mein Onkel 70. Und da habe ich zwei Jugendmannschaften hier in Julsminde, wo ich wohne, trainiert. Und da habe ich meinen Onkel eingeladen, ob er mein Co-Trainer sein wollte. Und da hat er ja gesagt. Und er kam zweimal die Woche zum Training. Und wir waren sogar in Lübeck und wo auch immer zu Trainingsturniere. Cool. Und da war er mit und hat in die Schulenzimmer da mit mir geschlafen. Also das heißt, wir hatten immer ein super gutes Verhältnis. Und dann ist dieser Ring hat sich geschlossen irgendwie.
Aber das muss ja großartig für ihn sein. Also das heißt, er hat einen der großen dänischen Handballer geprägt und am Ende stand er mit ihm an der Seitenlinie. Das ist ja wirklich eine irre Geschichte.
Ja, ja.
Sehr
ja.
cool, sehr cool. Wie war denn der erste Verein, wo du gespielt hast? Wie muss ich mir den vorstellen? War das alles schon ambitioniert oder war das purer Spaß und so ein kleiner Dorfverein, sage ich jetzt mal? Oder wie muss ich mir den vorstellen?
Das ist so, der Verein heißt Wieder Sonderburg und Sonderburg, das liegt ja nur 30 Kilometer von Flensburg entfernt. Mhm. So deswegen kam ich ja in Flensburg, seit ich ein kleiner Junge war. Mhm. Und das war so eine Stadt mit, sage ich, 32.000 Leute. Handball, Fußball, alles war da. Mhm. Aber wir hatten so eine super gemeinsame Handballzeit. Wir hatten Glück. Wir hatten 3-4 Spieler, die in die Nationalmannschaft waren, so als Jugendspieler. Und haben schon die Meisterschaft und sowas ganz früh gewonnen. Aber mein Onkel hat damals uns in Norwegen zu turnieren und in Deutschland. Wir hatten einen Freundschaftsverein in Kolvestheim unten bei Düsseldorf und waren da dreimal und solche Erlebnisse gemacht. Und das hat immer uns so zusammengebunden. Und deswegen war Handball so wichtig für uns alle. Und 3-4 Spieler haben das auch sehr, sehr weit gebracht. Mein eigener Cousin hat, ich glaube, 75 Länderspiele für Dänemark auch absolviert. Und er war als Jugendspieler der beste Spieler der Welt. Verdammt gut. So deswegen, wir hatten immer einander. Und das hat uns so ein bisschen ausgezeichnet. So, das war eine Handballstadt. Aber dann sind alle, wenn die 17 und 80 wurden, sind dann entweder nach Kopenhagen oder nach Aarhus oder Aalborg weggezogen, um weiter zu studieren. Und auch um die Träume im Handball weiterzuleben. Weil wir hatten nur bis, ich glaube, das war Bezirksliga oder vierte Liga oder sowas. Und das war uns nicht gut genug. Weißt du, wir waren mehr ambitiös. Ambitionen, und deswegen. Deswegen. Aber jetzt haben die wieder Sønderjyske, das ist in die erste Bundesliga Männer.
Ah, okay.
Und Frauen, das liegt ja in Sonderburg, ja.
Also das heißt, heute könntest du sozusagen bei deinem Heimatverein, hättest du länger bleiben können zumindest.
Ja.
Und wie war dann so dein weiterer Weg? Was waren die nächsten Schritte? Bist du Liebe und Kolding, bevor du nach Flensburg gegangen bist, 96 dann, ne?
Ja, das ist richtig. Also als ich 17 war, dann ging ich nach Riebe, ein Jahr, und habe mir eine Ausbildung gemacht, gleichzeitig in Sonderburg. Und nachher ging ich auf so eine Sportshochschule, wo ich Sport den ganzen Tag machen konnte. Und ich habe nicht Handball genommen, sondern Volleyball, um besser zu werden im Springen und all sowas. Das war immer auf Bezug auf Handball, um was anderes zu machen.
Sprungkraft steigern, alles klar.
Genau, all sowas und soziales Leben. Und dann, dann habe ich 2 Jahre in die erste Bundesliga in Riebe gespielt. Und dann der beste Verein in Dänemark war Kolding. Und dann bin ich da hingezogen 4 Jahre, um ganz oben mitzuspielen. Auch in, das hieß nicht Champions League, sondern was anderes damals, aber wir waren mit. Und dann ging der Weg nachher nach Flensburg. 14 Jahre. So, das war schon eine super Zeit.
Und du hast Nationalspieler bist du aber schon in Kolding geworden, ne?
Ja.
Was bleibt so hängen? Du hast das vorhin schon so schön erzählt, dass du bei Olympia 2016 dabei warst, nicht als Spieler, in anderer Funktion. bleibt eher sowas hängen wie die ersten Turniere, du bist Europameister, bist du geworden, du hast Medaillen gewonnen bei Weltmeisterschaften, aber nicht die goldene. Was bleibt denn aus deiner Nationalmannschaftskarriere für dich am meisten hängen?
Ah, ich würde sagen, ein paar Sachen. Natürlich, mein erstes Länderspiel ist was Besonderes, das ist klar. Da war ich 19 Jahre alt und war mit. Also ich war über 20 Jahre dabei. Mhm. Eine hervorragende Zeit. Dann war das natürlich, dass wir den ersten Titel gewonnen haben in 2008. Und ich habe das entscheidende Tor gemacht auf 7 Meter nach Spielzeit gegen Henning Fritz. Gegen ihn, wo ich oft gespielt habe und gegen meine zweite Heimat Deutschland, wo wir auch 3-mal hintereinander verloren hatten im Halbfinale. Endlich mal die zu schlagen und dann nachher auch das Finale zu gewinnen. So diese persönliche Sache da, um das Tor zu machen, was so entscheidend wurde. Mhm. Und das ist immer noch so was, worüber die Leute heute noch sprechen. Mhm. Also, und das war schon was Besonderes, ne? Und dann klar, ich war ja mit seit 92. Aber erste Olympia, wo wir uns qualifiziert haben, war in 2008 in Beijing. Mhm. Und das war natürlich auch was Besonderes, so als große Team, nicht nur Handball, sondern Sport generell, ja, zu die Olympia zu gehen. Ne? Ja. Also das war natürlich schon extra. Und ja, die letzte Zeit meiner Karriere waren wir in Schweden und haben da im Finale gegen Frankreich nach Verlängerung verloren und haben Silber geholt bei der Weltmeisterschaft. Mhm. Und das war damals, wo mehrere von unseren älteren Spielern aufgehört haben und Niklas Landin, Mikkel Hansen, die einen großen Durchbruch gekriegt haben. Mhm. Und wir waren so nah ran und denk mal, sich Weltmeister nennen zu können damals und dann gegen Frankreich. Die beste Mannschaft der Welt damals. So. Mhm. Das ist das Einzige, was so ein bisschen fehlt.
Ja, schon. Ich weiß nicht, ob ärgern das richtige Wort ist, aber manchmal ist man so, oh schade, das hätte ich auch noch gerne gehabt. Das Gefühl bleibt so ein bisschen.
Ja, und wie gesagt auch vorher, ich bin auch völlig okay damit, dass es nicht geklappt hat. Also das ist ja, so ist es ja auch manchmal. Ne? Und ich hätte das gerne gehabt, aber das ist, wie es ist. Und deswegen habe ich das immer die anderen gegönnt, wo die das gekriegt haben.
Okay. Ja, Lars, und dann 1996 Flensburg. Du hast schon gesagt, du wusstest schon vorher, was da so abgeht. Und wenn ich es richtig verstanden habe, warst du schon auch vorher mal ab und an in der Halle und hast dort zugeguckt? Ist man da ab und an hingefahren? Oder wie war der erste Kontakt mit Flensburg?
Also erstens war das ja so, dass ich da hingegangen bin, so nach meiner Konfirmation, den Tag danach, wo man frei hat, da haben wir günstige Handballschuhe gekauft in Deutschland, das war ja billiger, und auf McDonald's gegessen, das konnte man in Sonderburg nicht. Deswegen war ich in Flensburg schon ganz früh.
Okay.
Und danach bin ich da mit meinen Eltern hingefahren, manchmal habe auch Handball geguckt und mein Traum war immer, für Flensburg mal zu spielen, okay, weil das war irgendwas Persönliches. Und als ich das Angebot kriegte in 96, habe ich sofort Ja gesagt. Und ich war ja da 14 Jahre. Und ich habe nicht ein einziges Jahr bereut, dass ich das gemacht habe. Obwohl, ich hatte ja Angebote natürlich auch aus vielen anderen Mannschaften, auch anderer Länder. Aber das war für mich, passte das sportlich. Ich liebte die Stadt und ich habe immer da gewohnt auch. Und dass wir immer gewinnen wollten, das war für mich wichtig und das passte. Und deswegen kam ich nie weg. Und ich hätte normalerweise, wäre ich nicht geschieden damals, hätte ich auch meine Karriere in Flensburg beendet. Statt dann 2 Jahre in Dänemark zu spielen. Aber das war natürlich auch wichtig wegen meinem großen Sohn damals. Und das ist mein Leben und Flensburg war immer meine Heimat. So deswegen, wenn Leute fragen, was ist dein Verein? Das ist Flensburg. Yeah. Ganz klar. Yeah. Yeah. Und das war es immer und das wird es immer sein. Yeah. So deswegen hatte ich immer so eine Verknüpfung zu Flensburg irgendwie. Und deswegen hat es mich auch gefreut, dass wir nachhinein jetzt zusammenarbeiten konnten und dass ich wieder jetzt ein Teil von Flensburg ist. Aber ich musste das auch überlegen natürlich, weil wenn man vieles da erlebt hat, was nur gut war, und dann kommt man hin in eine andere Funktion und das klappt nicht, dann wird das plötzlich so eine Scheißsituation. Oder das konnte das sein. Aber diese Möglichkeit wollte ich mich nicht entgehen lassen.
Ja, ja.
Mit das Risiko natürlich.
Aber du musstest dir das ein bisschen überlegen.
Überlegen und überlegen, aber man muss nur drüber nachdenken, weil das war ein Drittel von meinem Lebens damals in Flensburg.
Wahnsinn.
Und wenn man dann, wenn man dann eine fast 10 Jahre weg ist und man kommt wieder zurück, das muss man manchmal so, okay, bin ich bereit dafür? Mhm. Aber das war ich. Ich war bereit dafür. Mhm. Auch mit das Risiko, dass es nicht klappt. Und nachhinein dann zerstört man vielleicht ein bisschen das, was früher war, weißt du? Mhm. Mhm. Und das wollte ich nicht. So, deswegen versuche ich immer, das Beste zu geben. Und man geht nicht durchs Leben, ohne auch manchmal Risiko einzugehen. Mhm, mhm. Mhm.
Wobei ja wirklich, also dass du es, glaube ich, nicht bereut hast, das hat man vorhin gehört, als du über die Zusammenarbeit mit Mike und Marc gesprochen hast. Das kam sehr deutlich rüber für meinen Geschmack. Und ja, man kann da immer was kaputt machen sozusagen, aber du warst 14 Jahre dort und es gibt ja so viele großartige Handballer, die in Flensburg waren. Wenn ich allein an Lasse Swain denke, der immer dort war, der war auch schon mal hier im Podcast. Aber wenn man, ich war im Dezember da zu Flensburg gegen Kiel und wenn man vor dieser Halle fährt, dann ist das ja nicht der zum Beispiel Lasse Swain Platz oder wer auch immer, sondern der Lars Christiansen Platz. Mhm. Wie krass ist das eigentlich für dich?
Ja, weil da bin ich natürlich sehr stolz drauf. Als ich diesen Platz damals gekriegt habe. Also ich hatte das ja nicht erwartet und gar nichts. Also ich sollte ja nur runter einmal so im goldene Buch reinschreiben, so ein bisschen ein Geschenk vom Stadt haben und dann plötzlich kriege ich diesen Platz. Also ich glaube, so im Alltag denke ich überhaupt nicht drüber nach. Aber wenn ich da bin mit meiner Familie oder meine Söhne und wir fahren dahin und man sieht das, also da kommt irgendwas in einen hoch, glaube ich. Weil dann hat man ja, weil auch wenn die gucken und die sehen so, was ich erreicht habe, hinten auf dem Schild. Und ja, ich werde stolz, aber ich merke auch, dass die das werden. Und ich glaube, das ist ein großer Augenblick. So deswegen ist das natürlich so ein bisschen, ja, was verdammt gut ist. Und ich hoffe auch, dass der Platz immer da bleibt. Mhm. Ne? Nicht, dass die Fans irgendwann so sauer werden oder enttäuscht werden, dass die ihn wegnehmen.
Jetzt nehmen wir ihn um. Nee.
Ja, genau. Lasse Swann meint ja immer noch, das soll Lasse Swann Platz heißen jetzt. Nur habe ich gesagt, nein. Wir haben ganz, ganz unten im Keller haben wir so einen kleinen, da gibt es schon eine extra Toilette, da steht Lasse Swann Platz.
Ich sehe schon, also ihr bettelt euch auch schön, ihr beiden.
Ja, wir sind sehr, sehr eng befreundet und das waren wir immer. So, ja, natürlich.
Jetzt weiß ich gar nicht, kam Lasse, habt ihr so die ersten 2 Jahre noch zusammengespielt, bin ich da richtig? 2008 kam der nach Flensburg, oder?
Genau,
genau. Okay.
Ah, du hast dich echt gut vorbereitet.
Manches weiß ich noch. Manchmal, ich bin nicht gut mit Zahlen, aber ja, erinnere ich mich noch dran, weil er ja auch da war. Wie ist das dann eigentlich für dich, wenn du, also der hat ja noch Jahre weitergespielt. Mhm. Wird man da manchmal ein bisschen melancholisch, wenn so einer dann aufhört?
Ja. Und ich wusste auch, als ich nach Flensburg kam, wo wir auch sportlich über solche Sachen sprechen sollten, dann wusste ich ja auch, das kann eine Situation werden, wenn wir irgendwann vielleicht zu Lasse sagen soll, der Vertrag wird nicht verlängert oder irgendwie sowas, weil da sind ja auch Gefühle drin, weißt du? Aber das Gute ist ja auch, dass man da offen rüber sprechen kann. Mhm. Aber dann Lasse kam ja auch Gott sei Dank dann selber, weißt du? Mhm. Und sagt so und so. Und ich glaube, das ist gut. Aber klar, wir haben ein super Verhältnis. Wir spielen Paddle und Golf zusammen. Jetzt hat er plötzlich die Zeit auch noch. Mhm. Und wir machen auch Vorträge. Wir sind 5 ehemalige Spieler.
Er ist ja auch Speaker, ne? Hat er damals.
Ja, das ist, er ist ja Mentaltrainer auch für Heroic, diese Nummer 2 der Welt in E-Sport. Mhm. Er ist ja. So, wir haben ein ganz, ganz enges Verhältnis und sehen uns oft. So, das ist ja auch so. Das ist ja auch eine Freundschaft, was man aufbaut in die Karriere, aber auch nicht aufhört, weil man nur nicht mehr spielt, sondern die bleibt immer hängen.
Mhm. Mhm. Dann lass ihn doch gerne einmal dazu nehmen. Auch er hat uns eine Sprachnachricht in deine Richtung sozusagen geschickt.
Nein.
Doch.
Ich habe immer Angst, wenn du das machst.
Hi Lars, Lasse hier. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du genießt die Zeit da bei deinem Podcast. Und dann habe ich ja die Aufgabe bekommen, dich eine Frage zu stellen. Ich habe viel überlegt, weil wir reden ja ganz oft und deswegen reden wir auch über viele Sachen. Also du hast ja natürlich schon viele Sachen schon beantwortet. Aber wir reden ja, oder du redest ganz viel über deine Karriere, aber wir gemeinsam reden ja nicht so viel darüber, diese unfassbare Karriere, was du gehabt hast. Und da habe ich eine Frage entdeckt, und das war, welche von die beiden Rekorden, was sie von dir genommen haben, bist du am meisten enttäuscht, dass ich übernommen habe?
Oh.
Bitte schön, Lars, viel Spaß. Tschüss.
Ja, tschüss, lass es mal. Tschüss.
Vielen Dank, vielen Dank. Man merkt schon, du hast mit allen so ein cooles Verhältnis, dass man sich auch solche rotzfrechen Fragen stellen kann. Und die
Ja,
Antwort
genau.
ist?
Ja, denk mal, das. Ja, erstens muss ich sagen, das Lasse war ja 14 Jahre in Flensburg wie ich. Und er hat mehrere Spiele jetzt absolviert, als ich hatte. Und ganz ehrlich, ich war 5 Spiele in 14 Jahren nicht dabei. Fünf
Unfassbar.
Spiele, das erzähle ich ja schon. Und Lasse war ja mehr nicht dabei, dass man mehrere Spiele hat. Und das habe ich auch versucht, Lasse zu erklären die ganze Zeit. Aber er ist nicht so gut in Mathematik, so deswegen, weißt du, das war die Antwort auf Frage 1. Die Frage 2, das stimmt auch. Er hat mehrere Tore gemacht als ich in Flensburg. Aber das ist nur ohne 7 Meter. Und ich habe immer zu Lasse gesagt, ein kompletter Handballer, der schießt auch 7 Meter. Und die müssen ja auch rein. Und ich weiß, dass ich 3.996 Tore habe. Und ich weiß, Lasse hat ungefähr 2.000
Nein,
irgendwas.
du hast, also in allen Pflichtspielen für Flensburg hast du
Ja.
3.900. Das, boah,
96,
Wahnsinn.
ja.
Okay.
Denk mal, und das Schlimmste ist auf 4.000 Versuche.
Ja, ungefähr. So habe ich
Nein, okay,
das auch
okay.
in
Nein.
Erinnerung.
Ja, und weißt du, das weiß ich genau, weil das steht hinten auf dem Schild da.
Ah, okay. Ach, Mensch, siehste, da hätte ich ja mal drauf. Okay.
Ich glaube in 626 Pflichtspiele, ja. Aber Lasse Svan hat ja ein bisschen über 2.000, glaube ich. Aber er zählt das ja nur als die Tore ohne 7 Meter. Und ich sag so, das ist ja nur so eine halbe Rekord dann, oder?
Feldtore,
Oder wie
das
meinst
ist
du?
ja. Da hast du einen Punkt.
Ja,
Ne?
ja.
In Sachen Feldtore ist ja der König der Bundesliga Holger Glandorf, aber trotzdem, ganz oben steht,
Ja.
du wurdest ja gerade
Jun.
überholt von Hans Lindberg, und wir dachten jetzt alle, der
Genau.
überholt jetzt dann Kyung-Shin Yoon, aber konnte er
Ja.
nicht.
Er ist
Erstmal die
verletzt.
Hand gestreikt hat, leider. Ne?
Ja. Aber ich finde das gut, dass Lasse das sagt, und wir lachen echt viel darüber, dass er jetzt den Rekord genommen hat. Aber wie gesagt, ein Handballspiel genauso, du spielst ja Angriff und Abwehr. Du spielst ja nicht nur ein Teil. Ne? So ist es auch. Du siehst auch 7 Meter,
Ja,
dann müssen die auch rein. Die
absolut.
zählen auch mit. So deswegen kriegt er nur, er kriegt nicht das Ganze davon,
Aber
oder?
hat er
Finde
denn,
ich.
wieso hat er, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob wir damals darüber geredet haben, warum hat er denn eigentlich nie 7 Meter geworfen? Konnte er das einfach
Nein,
nicht?
weil da war ich. Nee, erstens war ich ja da die ersten 2 Jahre, und ich bin ja nicht weggegangen, das durfte er nicht. Und danach kam Anders Eckert
Ja.
ja. Und und Lasse ist ja kein
Ja.
7-Meter-Werfer. Obwohl er das entscheidende Tor gemacht hat im Viertelfinale gegen Ägypten damals unten, wo die weitergekommen sind, Dänemark, da hat er ja Tor gemacht. Nein, aber er hat eine hervorragende Karriere, das muss man sagen. Und ich gönn ihn auch, dass er ein paar Feldtore mehr gemacht habe als ich.
Aber dir
Das ist
ist
auch
auch
in Ordnung.
wichtig, dass du den
Aber
wahren Torrekord hast zwischen euch
ja,
beiden. Ja,
das ist
ja.
klar. Das ist klar.
Und
Das
du
ist
hast
klar.
ja,
Und
jetzt
wie
weiß ich
gesagt.
gar nicht, Lars, bist du eigentlich, ich habe mir vorhin die Zahlen nochmal angeguckt, weißt du auswendig, wie viele Tore du für Dänemark gemacht hast? Da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen, als ich die Zahl
Ja.
gelesen habe.
1503.
1503. Bist du da eigentlich, ich weiß es nicht,
Ja.
Mikkel Hansen macht ja auch Tore ohne Ende, aber bist du da eigentlich die Nummer 1 in Dänemark? Ja,
Ja,
schon.
das bin
Das
ich.
ist ja
Also ich
Wahnsinn.
weiß,
Also.
ich habe die meisten Spiele und die meisten Tore bis jetzt, ja. Aber werden die irgendwann überholt? Ich glaube, Mikkel Hansen und Landin haben 260, 65 oder 70 Spiele. Ich habe 338. Aber ich glaube, wie Niklas Landin, er hat die Möglichkeit, wenn er das
Ja.
will. Die Tore, hast du recht, Mikkel ist, ich glaube, 200 hinter. Aber wenn er noch weitermacht, dann
Da
hat
muss
er
er
auch
sich
die
aber strecken,
Möglichkeit.
oder? Also 200 Tore, das
Ja,
dauert
das muss er,
schon
das
eine
muss er.
Weile, bis man die geworfen hat, ne?
Ja,
Ja.
das ist klar.
Würdest du ihm das verzeihen,
Aber
wenn er dir den
Rekorde,
Rekord wegnimmt?
ja, weil ganz ehrlich, Rekorde sind schön
Ja.
zu haben. Aber das war ja auch meine Motivation, irgendwann die zu kriegen. Aber mir ist auch bewusst, dass die vielleicht irgendwann genommen werden. Und das muss auch eine Motivation sein für andere, die zu nehmen. Und dann hatte ich die so lange. Ja. Und das ist auch schön. Aber die müssen schon noch einpacken.
Aber da müssen, ja, müssen sich beide ranhalten. Gut, Landin als Torwart kann man natürlich noch eine Weile spielen, aber als Feldspieler dieser Rekord, man kann es ja wieder so sagen, ne? Du hast den Feldspielerrekord für die meisten Spiele zumindest. Und Tore gucken wir mal.
Aber Hans Lindberg ist fast bei 300 jetzt, glaube ich. Aber die Frage ist, er muss noch 2-3 Jahre dranhängen.
Boah, das wird selbst für ihn schwierig wahrscheinlich, ne? Auch wenn der gefühlt nicht altert, aber ja.
Das stimmt.
Was dagegen für immer bleibt, ist so eine Meisterschaft, ne? War das der größte Moment in Flensburg oder waren es andere Titel oder ganz andere Momente?
Nein, klar, die deutsche Meisterschaft. Ich war ja in Flensburg, wie gesagt, 14 Jahre und ich glaube, wir sind 10-mal Nummer 2 geworden. Und einmal in meiner Zeit Nummer 1 und dann sonst Nummer 3. Und den ersten Titel, auch souverän, wie wir das gemacht haben in 2004, ist das Größte. Also erstens mit die Fans das zu feiern, uns in eigener Halle das zu machen und auch mal zu zeigen, dass wir das auch schaffen können. Weil der Weg dahin ist weit, um das zu machen, ist beeindruckend und das zu wiederholen ist noch stärker. Das habe ich nicht geschafft, aber das hat dann Mike und Marc geschafft als Trainer mit der Mannschaft und das ist schon also ausgezeichnet. Und das ist hoffentlich nicht die letzte Meisterschaft.
Das glaube ich auch.
Ich hoffe, ich kann mich noch ranhalten irgendwie im Umfeld. Das ist dann irgendwann
okay. Das heißt, du arbeitest jetzt dran, dass du als deine Titelverteidigung nach vielen Jahren dann als Verantwortlicher schaffst, sozusagen.
Nein. Ich glaube, ich gönne das die anderen Leuten, die ganz, ganz eng dabei sind. Das die Spieler natürlich.
War es für dich eigentlich nochmal spezieller, weil es ja auch eins der beiden Jahre war, wo du Torschützenkönig geworden bist, das Meisterjahr, ne?
Nein.
Ich glaube, der genau Titel. Dazwischen. Nee, 2004 seid ihr Meister geworden, ich komme schon wieder. Und 2003 und 2005 warst du Torschützenkönig, ne? Ah, dann ist es genau dazwischen. Okay. Mm. Aber du wolltest eh schon sagen, der Titel wiegt mehr als der Torschützenkönig.
Ja, das ist klar. Ja, das ist klar. Tore sind schön und ich habe ja viele gemacht und das war natürlich sehr, sehr cool, aber natürlich sind Titel größer und ich hätte gern 100 Tore weniger gemacht, wenn wir mehrmals Titel gewonnen hätten. Aber so ist das Leben ja auch nicht.
Du hast noch was für die Ewigkeit. In dem Fall würde ich sagen, komponiert und gesungen. Du hast eine SG-Hymne geschrieben, jetzt weht der Wind aus Norden. Kann man sich auch auf YouTube anhören, habe ich vorhin auch gemacht. Wie kamst du denn da drauf? Das finde ich schon geil. So als Deutscher, wenn du aus Flensburg geboren wärst und so, aber du sagst mit voller Überzeugung, das nimmt man die hundertprozentig ab, das ist mein Verein, aber das finde ich trotzdem, das finde ich geil, das finde ich schon einen Schritt, das zu machen. Wie kamst du da drauf?
Das war auch ein bisschen Zufall. Also ich wurde gefragt mal, ob ich singen konnte. Und du weißt, mit ein bisschen Respekt für sich selber, dann sagen alle, ja, natürlich kann ich. Unter die Dusche oder... Und da haben die nur gesagt, wir sollen ein neues Lied machen. Ob ich Lust hätte. Dann, ja, natürlich, sage ich. Dann komme ich da hin und da war ich der Einzige. Ich dachte, alle anderen kommen auch. Aber die kamen nicht. Ich war alleine da. Und dann stand ich da und weißt du, dann... ohne Musik dann nur so singen. Und ich dachte, aber irgendwie ist das dann zum Schluss, hat sehr viel Spaß gemacht. Und
du hattest die Melodie sind ja auch nicht mal auf dem Ohr, während du das gesungen hast, oder wie?
Nein. Und dann haben wir immer so Stücke genommen und dann plötzlich auf einmal, dann weißt du auch, zum Schluss habe ich fast das Hemd aufgeknopft und ich stand da wie Tom Jones. Das war cool. Das war echt gut. Aber ja, und das Ergebnis wurde besser.
Ich finde auch, aber doch, das kann man sich anhören.
Aber die Strafe war auch, dass ich die letzten Jahre, wo ich Tor gemacht habe in die Halle, dass die mein Lied auch noch gespielt haben.
Wieso ist das denn eine Strafe? Also
da muss ich mich selber anhören, wenn ich Tor mache. Ein bisschen ambivalent, glaube ich. Aber,
wahrscheinlich surreal. Aber haben sie nur bei dir gespielt oder bei allen Toren?
Na, ich glaube, nur bei mir. Okay. Also nur bei, wenn ich, ja, jeder hat seine eigene.
Geil, du bist aber auch so ein Typ, den, mir geht das nämlich auch so, wo immer ich hinkomme, es dauert maximal 15 Minuten, weil ich das auch irgendwie anziehe, dann mache ich mich über alle lustig und alle machen sich über mich lustig. Du bist auch so ein Typ,
ja,
oder?
Ja, genau.
Du ziehst das auch ein bisschen an.
Ja. Du merkst ja auch Mike und Lasse Sven und die machen
total.
Sich auch
ich finde das total, ne? Geil. Ich liebe diesen Umgang. Ich brauche das auch irgendwie, dass man sich so ein bisschen reibt, aber halt natürlich nur im Spaßigen und Netten immer. du hast vorhin schon mal gesagt, dann dein Abschied aus Flensburg 2010 nach Kolding wieder zurück. Mhm. Das hatte auch was mit dem Privaten zu tun, hast du schon angerissen. Mhm. Und wie hart war das, wenn du sagst, 14 Jahre immer dort gewesen, Legende geworden?
Also das war natürlich war das hart, weil ich war nicht bereit, um aufzuhören mit Handball. Und mein Traum war immer, in Flensburg aufzuhören. Aber weil meine Frau und ich uns getrennt haben, dann musste ich nach Hause natürlich, auch um mehr Zeit zu haben mit unser Junge da. Und deswegen bin ich sportlich auf Kompromiss gegangen. Das war wichtig, das zu machen. Und das habe ich auch nie bereut. Aber das war so. Und Gott sei Dank, jetzt wieder dann waren wir 3 Jahre auseinander, haben wieder zusammengefunden und wieder einen Sohn gekriegt. So das läuft alles jetzt wieder. So das ist gut, dass es geklappt hat natürlich. Aber das war natürlich was Besonderes, nach Dänemark zu kommen. Die Erwartungen waren sehr, sehr groß an mich natürlich. Und ich musste jedes Spiel 10 Tore machen. Und das ist ja nicht immer realistisch, weißt du. Und ich habe versucht, und Gott sei Dank glaube ich auch, immer vieles zu geben. Und das war mir wichtig. Und da habe ich das letzte Jahr, haben wir 2 Handballspieler in Dänemark sind gestorben. Beide 2, die ich kannte. Und das hat mich irgendwie auch fertig gemacht, weißt du. So dann plötzlich kommt das ganz nah ran. Und das war eine harte Zeit in dieser Zeit, so privat auch, weil mein Körper hat ausgeschlagen. Ich hatte nur 50% von meinen physischen Sachen noch zurück und musste ich durcharbeiten. Und deswegen bin ich auch aufgehört. Ich war ja Kapitän für die dänische Nationalmannschaft, als wir Europameister wurden in 2012 in Serbien. Und ich kann mich erinnern, mein großer Augenblick, wo ich da stand mit dieser Schale, sollte ich erheben da unten in Serbien. Gerade gewonnen. Mein großer Augenblick. Und ich denke ganz ehrlich, was mache ich hier? Ich hatte mehr Lust, da zu Hause zu sein, als hier. Und genau in dem Augenblick habe ich mich entschieden. Jetzt höre ich auf. Jetzt spiele ich noch die nächsten 5 Monate. Und dann mache ich mich bereit für das Leben danach. Und ich habe es keiner erzählt, nur meine engste Familie und mein bester Kumpel. Alle anderen wussten das nicht. Und als ich mein letztes Spiel gespielt habe, habe ich meine Schuhe hingestellt und dann habe ich gesagt, jetzt ist los. 1 Jahr vor meine Zeit, aber aus Respekt für den Sport, was immer mich getrieben hat und immer wichtig war und motiviert hat. Auf einmal war das Schluss. Und ich habe das, muss ich auch ehrlich sagen, nicht ein einziges Mal bereut. Das war völlig richtig. Und ich glaube, das war der perfekte Ausgang von Handball ins neue Leben.
Krass. Und siehst du die, wenn du diese Bilder, diese Siegerehrungen, das ist ja immer für die Ewigkeit festgehalten. Siehst du dir das selber an, diesen Moment, wo du 2012 die Schale hochhebst und weißt, boah, aber eigentlich.
Ja, also jetzt kann ich das wieder sehen. Natürlich, wenn ich das entweder auf YouTube oder woanders sehe oder auf Video, dann kann ich sehen, ich sehe diesen Blick in mich selber, weil ich das ja auch weiß, da ist genau der Moment, wo ich sage, jetzt ist los.
Krass.
Weißt du? Weil normalerweise soll das Sportliche das ja alles einpacken. Aber das war andere Sachen, was für mich da wichtig war. Und der Augenblick war unglaublich. Aber ich kann mich heute auch freuen drauf, dass es so war und dass wir gewonnen haben. Und ich habe nicht so ein Turnier gespielt, wie ich gerne spielen wollte. Und da waren ja die Gründe natürlich, das wusste ich, aber das wusste kein anderer. Und deswegen war das völlig natürlich, dann zu sagen, ich möchte lieber selber aufhören, als welche mich darum beten aufzuhören.
Und ein Jahr danach hast du ja dann auch ein Buch geschrieben, in dem du all das verarbeitet hast.
Genau. Also wollte ich nicht am Anfang. Aber weil ein paar, die meinen Vortrag darüber gehört haben, ich habe auch einen Vortrag über Stress, Angst und wie man weiter damit kommt oder damit lebt, wo die gesagt haben, mein Mann oder so hat auch die Symptome, aber er versteht das nicht. Ob ich darüber mal ein irgendwas schreiben konnte. Und da habe ich wirklich drüber nachgedacht. Und dann wollte ich ein Buch schreiben, wo ich 100% ehrlich war. Und das hat ein Jahr gedauert. Das hat mir auch in meinem Prozess so geholfen, dass ich bin weitergekommen damit. Also ich habe das ein bisschen zur Seite gelegt. Aber wichtig für mich war, lieber ein Buch verkaufen, wo das einen Unterschied macht, als 100.000 Bücher zu verkaufen, wo das Spaß gemacht hat. Ich habe viel, viel Geld damit verdient, aber die könnten die nicht benutzen für irgendwas. Das war so der, warum ich es gemacht habe. Und ich bin echt zufrieden damit, das Ergebnis.
Krass. Und das ist, wie ungefähr muss ich mir das vorstellen? Kannst du das für uns beschreiben? Wie fühlt man sich dann unter diesem Stress und merkt irgendwann, man packt den kaum noch?
Also, ja, also ich kann sagen, die Symptome waren so, ich hatte immer Angst zu sterben. Das heißt, wenn ich jetzt physisch zu hohe Belastung hatte, dann hatte ich Angst, dass mein Herz plötzlich absteht. Oder solche Sachen, weißt du? Und das hat mich völlig irgendwie fertig gemacht. Und ich hatte Angst, dann voll durchzulaufen. Und dann sagt mein Psychologe, mit dem ich gesprochen habe, er hat gesagt, du musst das facen, du musst da reingehen. Ich kann dir erzählen, das erste Mal, wo ich laufen sollte und 100% laufen sollte, da hatte ich echt Angst vorher. Aber ich musste ja da durch. Und als ich das gemacht habe, dann war das auch so, okay, dann kann ich das überwinden. Und dann habe ich immer so kleine Schritte, was ich auch im Handball oder im Sport gelernt habe, um mit umzugehen. Und dann plötzlich auf einmal ist diese Angst, was ich hatte, ist verschwunden. Das heißt, die kommt immer noch manchmal in Kleinigkeiten, aber ich kann damit umgehen. Und ich kann sagen, okay, das hat nichts mit mir zu tun jetzt, sondern das ist außen vor. Und das ist das Beste zu beschreiben. So, ich kann das in so eine kleine Kiste packen und dann damit dealen.
Krass.
Das konnte ich zwei Jahre gar nicht.
Ja, klar. Also ich meine, kam das denn sehr plötzlich bei dir oder wie ging das los, dass du diese Gefühle hattest?
Also das kam, wir haben die zwei, einen Spieler und einen Vorstand im Handballverband verloren. Und wir haben eine Minute Ruhe gehabt in ein Handballspiel in Colling. Und den Tag danach kam ich zum Training, ein Spieler hat mich getroffen, direkt so im Brust mit voller Pulle, und also nicht mit Absicht. Und ich falle zu Boden und dann plötzlich auf einmal, puff, war alles schwarz, so, weißt du? Und mein erster Gedanke war, okay, jetzt muss ich sterben. So auf einmal. Und den nächsten Morgen, wo ich aufgestanden bin, war 50% meine physische Fähigkeiten waren weg. Und das kann man sich nicht vorstellen, aber ich konnte das ja merken. Auch beim Gewichtheben. Und das ist so plötzlich gekommen. Und das habe ich dann wieder versucht aufzubauen. Aber immer, und das ist klar, das Physische hängt ja mit das Mentale zusammen. Und das hat mich echt fertig gemacht. Aber das, was ich im Sport gelernt habe, dass man manchmal akzeptieren muss, wie die Situation ist und damit arbeiten soll. Da habe ich echt was gelernt und ich glaube, all das, was ich hatte, das hat mich weitergebracht, um das zu akzeptieren, dass es ein Teil von mir ist, aber ich komme auch weiter. Und wie gesagt, das hat über zwei Jahre gedauert, wo ich mit diese kleine Gespenste da so ein bisschen gelebt hat. Aber jetzt, so viele Jahre, ich glaube, das ganz ehrlich, das hat mir auch ein bisschen über mich selber dahin gebracht, ein bisschen über mich selber nachzudenken. Wie möchte ich gerne mich selber sehen und wie möchte ich gerne, dass Leute mich sehen? Und das hat mir echt für einen besseren Mensch irgendwie gemacht, glaube ich.
Ich finde, das ist total krass, ne? Weil so wie ich dich so wahrnehme, mega erfolgreich, du wirkst so glücklich, also was du ja jetzt hoffe ich auch wieder bist, aber so, da denkt man halt nicht, ne? Dass so jemand mal, man sieht das ja Leuten nicht an, aber da hätte man nie gedacht, dass du mal so durch so eine Zeit gegangen bist, jetzt so, wie du jetzt auf einen wirkst.
Das ist. Ja, und ich glaube, du hast völlig recht und ich glaube, viel mehrere Spieler und Leute dealen mit sowas, wo wir das nicht wissen. Und ich glaube, jetzt mittlerweile spricht man ein bisschen mehr darüber. Man hat auch mentale Trainer und so, die auch dabei helfen und ich glaube, das muss man auch, weil dieser Sport ist so extrem. Und bei mir war das so, ich habe immer versucht, so viel für mich selber, immer von mir selber zu geben, dass ich mich selber ein bisschen verloren habe. Macht das Sinn für dich?
Klar.
Und ich glaube, diese zwei, die gestorben sind, das war nur das, was der Becher, das war nur da, wo das
der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. So, ne?
Genau, und das lag mit vielen anderen Sachen hinter mir. Und deswegen habe ich das alles bearbeitet und ist weitergekommen. Und ich glaube, man muss manchmal in sich selber reingehen. Und solche Sachen, ist ein bisschen krass, aber Gott sei Dank läuft alles gut und mir geht's verdammt gut. Und ich ging ja von total sozial und liebte Leuten bis asozial. Ich hatte nur Lust, mit mir selber irgendwas zu machen, durch die, also am Wasser zu gehen oder was auch immer. Und dann auf einmal habe ich gesagt, okay, wie möchte ich gerne mich selber sehen? Und dann habe ich das so angegriffen. Und ja.
Wow.
Und jetzt bin ich wieder total top motiviert und der alte Lars. Mit klüger.
Ja, vielleicht. Das glaube ich, oder? Das bringt einen ja schon voran, auch wenn es unglaublich schmerzhaft ist, aber also.
Ja. Ich bin erwachsen geworden mit 50, kann man
sagen. Oh, dann habe ich für mich auch noch Hoffnung. Ich habe noch einen weiten Weg, aber dann habe ich ja noch 17 Jahre. Ja, ja. Vielleicht wird das dann bei mir auch noch.
Auch.
Nein, aber ehrlich, Lars, finde ich ganz toll, dass du das mit uns geteilt hast. Das finde ich total eindrucksvoll. Natürlich. Ich finde das ganz wichtig über sowas zu sprechen. Und du hast vorhin gesagt, du hast auch, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast dich auch mit deiner Frau wieder zusammengefunden und jetzt ist wieder alles, auch das ist ja eine tolle Nachricht, oder? Dass das geht nach, ich weiß nicht, wie viele Jahre ihr auseinander wart, dass sowas, 3 Jahre.
3 Jahre.
Und ihr habt euch wiedergefunden.
Ja. Wir waren immer gut befreundet, aber genau als ich diese Situation kriegte mit dieser Angst, dann war das meine Ex-Frau, mit der ich darüber sprechen wollte. Ja. Und dann hat sich das wieder aufgebaut irgendwie. Ne?
Ach, wow.
Also das, was man oft versteckt. Ja, so das ist echt schön und jetzt haben wir ein richtig gutes Leben, wo wir auch einander sehen, weißt du, wo man auch Respekt dafür haben. Und 2 Jungs, ein Linkshänder, der übrigens Fußball spielt auch.
Oh.
Ja, Vollzeit, 17 Jahre alt.
Aber das heißt, der wird 91, auch nicht mehr umgeschult zum Handballer.
Er war Handballer und dann wollte dann lieber Fußball spielen. Zuerst spielt hier erste Liga bei uns und dann haben wir August auf, der bald 8 ist. Mhm. Ja, das ist schön. So, ich genieße die Zeit und auch die Freiheit, um auch Zeit mit meiner Familie zu haben und auch mit meinen 2 Jungs.
Das hast du dir auch verdient, ey. Nach allem, was du abgerissen hast in so einer Karriere, vergisst man ja auch oft, ne? Das macht viel Spaß, aber das ist, wie du es vorhin gesagt hast, man gibt unfassbar viel. Man gibt körperlich, man gibt im Kopf so viel Zeit auch, die man dann nicht hat für die Familie. Hm. Ja.
Ja, plus man darf auch nie vergessen, das Leben geht ja auch weiter. Weil wenn du Handball gespielt hast, so lange wie ich, das ist ein Kapitel in deinem Leben oder ein Teil von deinem Leben. Aber das stoppt ja nicht da, wenn du aufhörst. Da kommt ja irgendwas, was dir auch die Zeit nehmen soll. Und ich glaube, da muss man bereit sein, so gut wie man kann, um den nächsten Schritt zu machen und die neue Identität zu bringen oder dich wertzuschätzen oder irgendwie was. Und das ist das, was auch nachher gekommen ist. Und deswegen genieße ich die Zeit und
Also und du bist ein, ich fand das jetzt alles so eindrucksvoll, deswegen ist es gar nicht so leicht, da jetzt eine Überleitung zu finden, aber was ich noch spannend finde, weil das in Handball, die Handballer in der Tanzschule, das nimmt gerade in Deutschland so Form an, weil gerade tanzt Mimi bei Let's Dance, Pommes hat das Ding gewonnen und du warst in der dänischen Ausgabe, also du bist ein Mann mit unglaublich vielen Talenten offensichtlich, Singen ist dabei, Tanzen
ist
dabei.
Oder keine
Talenten. Wie, weiß ich ja oder nicht, also deinen Song fand ich schon mal gut. Nein. Tanzen habe ich dich noch nicht gesehen. Das musst du mir jetzt sagen, wie gut du warst beim dänischen Let's Dance.
Also ich muss ehrlich sagen, ich war bei Let's Dance, ich habe immer gesagt, nein, ich möchte nicht. Aus 2 Gründen. Meine Frau war mit, sie war auch ehemalige Handballspieler, Olympiasieger und alles, war mit in Let's Dance und hat die 2. Ausgabe gewonnen.
Ach nein.
Gewonnen.
Oh, da hat sie die Latte
ganz vorne
war
weg.
Ganz oben.
Und dann musst du kannst dich vorstellen, dann gehe ich dahin. Ja, deine Frau hat ja gewonnen. Ja.
Toll.
So deswegen wollte ich nicht. Die 2. ist, ich kam mit 9 Vortrag, wo man manchmal was jagen muss in seinem Leben, wo man ein bisschen aufs Spiel hat. Und ich wusste ja immer, wo ich gut bin, aber ich wusste auch, wo ich nicht gut bin. Und deswegen passt das perfekt. Okay, dann ging ich als Erster dahin, das selber mal auch auszuleben. Und deswegen habe ich dann Ja gesagt zum Schluss. Nach 8 Jahren Nein. Und ich wusste im Voraus, ich werde das nie gewinnen, aber ich werde das genießen und ich werde trainieren und ich werde alles geben, was ich kann. Aber komme ich vorbei an 2. Runde, dann bin ich happy. Ja, und dann war ich 6 Runden mit und ich habe nie gelernt zu tanzen, aber das hat echt Spaß gemacht. Und,
naja, aber
und
6 Runden,
weißt du was?
Dann, also ganz schlecht kann es ja nicht gewesen sein.
Nein, aber gut war es auch nicht. Aber ich glaube, der große Unterschied ist, ich wusste im Voraus, ich werde das nicht gewinnen. Und ich habe es wirklich genossen.
Cool.
Und ich habe immer geschworen, ich soll es nicht machen, aber jetzt machte das Sinn. Und weißt du was, ich hätte das wieder gemacht. Weil das hat tierischen Spaß gemacht. Und das ist sehr beliebt bei uns, das läuft immer noch. Und das läuft seit 2004 oder 2005.
Oh, 20 Jahre also ungefähr. Ja. Boah, das ist, das für eine Fernsehsendung, das gibt es eigentlich gar nicht. Normal hat sich alles.
Und das heißt, also, und ich sag dir, das ist CV2, das ist die Hauptsendung, Freitag um 20 Uhr live. So, ich sagte, das ist die beste Sendezeit.
Wie bei uns, ne? Da läuft Let's Dance auch freitags, freitagsabend jetzt gerade. Guckst du Mini manchmal zu? Oder hast du Pommes damals zugeguckt?
Nein, ich habe nicht. Ich habe nur gehört, dass Pommes verdammt gut war. Und das hat mich echt überrascht, muss ich sagen. Dieser lange Mann, aber dass er sich so bewegt, das ist, aber alle haben gesagt, er war verdammt gut.
War wirklich überragend.
Und das ist, da bin ich ein bisschen eifersüchtig. Ja, das ging nicht. Aber ich habe noch was anderes gemacht. Ich war mit in so ein, das heißt bei uns Masked Singer.
Ah nein, wie geil. Das gibt's bei uns auch, aber relativ neu. Ich glaube, das gibt es erst so seit vielleicht 3-4 Jahren oder so. Das gibt es jetzt noch nicht lange.
Genau, das Gleiche. Auch bei uns. Und da haben die mich gefragt und das war ja total geheim. Und ich war mit in die erste. Und ich kann nicht singen, aber ich habe nur Ja gesagt, weil man war ja ausgekleidet und keiner wusste, wer das war, bevor du rausfliegst. Und ich war Bulldog und das hat auch echt Spaß gemacht, das sage ich dir. Mein Fuck, das war so witzig. Und manchmal muss man diese Sachen mal machen, auch um sich selber ein bisschen so ins tiefe Wasser zu bringen.
Ja, ins kalte Wasser springen.
Genau, ohne dass es peinlich wird. Und ich durfte das nicht sagen. So mein jüngster Sohn, er hat das im Fernsehen, ich war nicht da, wir haben gespielt in Flensburg und er liegt im Bett und dann guckt er, dann sagt er plötzlich, das ist der Papa, sagt er. Bulldog, das ist der Papa, sagt er. Und meine Frau wusste das als Einzige. Und er konnte mich wiedererkennen. Aber ich war mit, ich glaube, wir waren 10 Stück und ich bin rausgeflogen vor Halbfinale.
Oh, aber da warst du ja auch richtig. Ja, was heißt okay? Gut, du bist halt so ein Gewinner, ne? Du hast so viel gewonnen in deiner Karriere, deswegen ist jetzt für dich alles, was nicht Finale oder Halbfinale ist, ist dann nur okay.
Ja, das ist nicht gut genug. Ja, aber
wo bist du denn in der Sendung? Haben die dich also da rät ja immer so eine Jury, oder? Also in Deutschland ist das aber.
Ja, die haben mich nicht geraten. Nein, gar nicht. Nein. Also aber die waren da. Und ich kannte zwei von die oben in die Jury saßen, plus die Moderatorin kenne ich richtig gut. Die hatte ich mit. Ich mache so Veranstaltungen, wo sie mit war. Im Sommer, vorher. Und sie hatte keine Ahnung.
Nein,
sie war total überrascht.
Die kannten dich persönlich und haben dich trotzdem. Dann hast du es aber auch geil gemacht, muss man sagen. Ist ja auch ein bisschen das Spiel, ne? Dass man sich nicht so verhält, dass jeder, der einen kennt, das sofort checkt, dass man es wirklich ist, ne?
Ja. Genau.
Ja, Wahnsinn. Aber Lars, ich merke schon, kann ich dich nicht nochmal, also in Dänemark machst du ja nicht mehr TV-Experte. Kann ich dich dafür in Deutschland nochmal gewinnen?
Ja, das kannst du. Natürlich. Ja,
da müssen wir mal dran arbeiten. Ich sehe schon, du bist ja ein Entertainer auf allen Ebenen. Von Handball verstehst du auch genug, würde ich sagen. Zumindest etwas mehr als ich. Ja, das haben wir auch geklärt im Laufe dieses Podcasts. Ach Mann, schön. Lars, dann ist es eigentlich, es gab noch einen Zwischenschritt, aber wir haben jetzt über so viel Tolles gesprochen. Gibt es noch was wir ausgelassen haben? Deine Trainerstation vor der SG oder deine Leidenschaft zum Paddel? Gibt es noch irgendwas, was die Leute noch über dich wissen müssen, bevor wir noch die Schnellfragerunde machen?
Nein, das glaube ich nicht. Du hast ja vieles gefragt und ich glaube, wir sind ja weit gekommen auch irgendwie.
War toll, ja.
Nein.
Lars, dann sage ich nochmal vielen Dank. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen und machen dann eine ganz kurze Schnellfragerunde noch. Und dann hast du es geschafft und darfst endlich wieder Richtung schönes dänisches Wetter, was du heute hast.
Ja.
Lars, du hast es ja eigentlich vorhin schon beantwortet. Was deine Heimat, was dein Verein ist. Was ist denn deine Heimat? Flensburg oder Dänemark?
Ich würde sagen, meine Heimat ist Dänemark und ich wohne hier und ich liebe das Land. Aber ganz ehrlich, ich konnte auch in Flensburg leben. Ohne Probleme. Ich liebe die Stadt, die Atmosphäre und alles da. Aber praktisch ist das auch jetzt besser, in Dänemark zu wohnen. Mhm.
Wenn wir dich einladen würden in eine deutsche Show, würdest du lieber zum deutschen Let's Dance oder zu Voice of Germany kommen? Singen oder tanzen? Was würdest du auf der deutschen Bühne machen?
Ich werde singen.
Singen. da bist du mehr zu Hause.
Tanzen, ja, singen, ja, klar.
Bist ja auch weit gekommen in Dänemark, wie wir gerade gehört haben. Lars, gibt es für dich einen besten Linksaußen aller Zeiten? Wer ist das?
Das ist echt, das ist schwierig. Ich fand, da gab es richtig viele und ich hatte viel Glück. Da gab es Michael Guigou aus Frankreich, als ich gespielt habe auf Linksaußen.
Alles gewonnen,
da gab's, ne?
Der Typ, ja.
Genau. Kretzsche kenne ich, seit wir ganz jung waren auch, haben gegeneinander gespielt. Der hatte was Unglaubliches, charaktermäßig und toller Typ. Ich kenne ihn ja richtig gut und der hat mich auch immer beeindruckt, so wie er gespielt hat. So. Aber sonst, ich weiß nicht, da gab es immer viele richtig gute Außen. Nikolai Jakobsen war natürlich einer auch, der jetzt Nationaltrainer ist, aber er hat sich früh verletzt. Nee, aber sonst Vorbild hatte ich nicht. So, da war ein Linksaußen in Dänemark mal, der Hans-Henrik Hattesen hieß, spielte mit Nummer 9, war so eine freche Hund, hat immer solche Dreher gemacht und alles andere. Und ich habe sein Trikot übernommen nachher in die Jugendnationalmannschaft und hatte das von 1987 bis 2012, die 9. Und da hatte er so ein bisschen Schuld. Und gleichzeitig auch, dass er links außen war. Und
er hat dich geprägt.
Die Art und Weise, wie er gespielt hat, habe ich auch so ein bisschen mitgenommen. Ja.
Lars, du bist Europameister geworden. Du bist an dem Weltmeister ganz knapp vorbeigeschrappt, warst bei Olympia dabei. Wenn du dir eine Trophäe jetzt noch neben deine vielen in die Vitrine stellen könntest, wärst du lieber Weltmeister oder Olympiasieger geworden?
Ich wurde gerne Olympiasieger geworden. Weil das nicht nur Handball ist. Oft EM und WM ist ja nur Handball. Olympia ist auf dem Papier nicht das Schwierigste zu gewinnen, sondern aber das größte Ereignis, weil das weltweit ist und das sind Sportler von überall. Und diese Goldmedaille hätte ich gerne. Ich kann sagen, meine Frau hat die und die ist hier manchmal, wenn ich zu viel spreche oder zu viel sage, dann zeigt sie mir den mal. Und dann bin ich ganz ruhig.
Dass du weißt, wer der Chef im Haus ist. Ah, ja, gut. So. Die Frauen finden immer ihre Wege, genau. Ne? Dass sie uns am Ende doch
sie hat sogar Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und Olympia.
Wahnsinn, auch. Ach, die hat alles, wie jetzt.
Sie war auch links außen.
Lasse Svein hat, glaube ich, auch alle drei gewonnen, oder? Habe ich das richtig?
Er hat alles. Er hat sogar auch die dänische Meisterschaft, die deutsche Meisterschaft, Pokal, Champions League. Er hat alle die großen, was man nehmen
kann. Aber er hat weniger Tore in der HBL gemacht als du. Dass wir das nochmal festgehalten haben.
Genau. Die Hälfte ungefähr. Komm again, Sven.
Und das bei 4.000 Wurfversuchen. Darf man auch nicht vergessen. Ja, die 3.900 Tore. Lars, die zwei geliebten Nachbarn aus dem Norden. Hamburg kommt jetzt langsam wieder, war in deiner Zeit auch riesig groß. Ja? Hamburg oder Kiel? Wen magst du eigentlich lieber?
Ja, aber das ist nicht nur, weil ich denke nicht, was andere Leute denken. Also ich hatte immer großen Respekt für Kiel. Erstens, weil die auch verdient sehr, sehr oft Meister wurden. Auch weil die wirklich, wirklich gut waren. Und das muss man auch schon respektieren. Und ich finde das super gut, dass Hamburg auch jetzt ganz mit oben ist. Die gehören auch in die Bundesliga vorne mit. Natürlich war immer ein spezielles Verhältnis Kiel-Flensburg. Und deswegen sage ich Kiel. Und das sage ich mit Respekt, aber auch, weil wir immer der kleine Bruder waren, aber auf einmal auch plötzlich sich das gedreht hat, dass wir mal Kiel geschlagen haben mit mehreren Spielen. Und das war wie früher mit Nationalmannschaft, wenn man eine schlagen wollte, dann war das immer Frankreich. Und jetzt ist das in die Bundesliga, war das Kiel aus Flensburger Sicht. So, deswegen habe ich großen Respekt dafür, was die über die Jahre gemacht haben. Natürlich.
Sehr schön. Wer wird denn am Ende, zumindest jetzt mal die nächsten Jahre, wer wird der ewige Torkönig der HBL sein? Holt sich Hans Lindberg das noch oder bleibt es dann doch Jun?
Ja, ich würde sagen, Hans Lindberg holt das noch, weil er hat ja nur 20 oder so Tore noch. Und er hat ja jetzt gerade, so wie ich das auch mitgekriegt habe, ein Jahr verlängert in Berlin.
Der macht doch noch mal ein Jahr länger.
Ja. Ich habe gehört und dass die Gerüchte sagen, dass er trotzdem ein Jahr länger bleiben, Kiel. Nee. Und dann muss er wirklich schlecht sein, wenn er nicht 20 Tore schafft. Und ich glaube auch, dass er, wenn er wieder fit wird für diese Saison, dann wird er das auch schon diese Saison schaffen. Und ganz ehrlich, er hat sich das auch verdient. Er hat, ich weiß nicht, ist das sein 15. Jahr oder sowas? Oder
ja, jetzt fragst du mich, die Bundesliga, kam der nicht auch 2000, wann kam der nach Hamburg? 2008 vielleicht auch, so wie Lasse? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, aber es könnte hinkommen.
Ich weiß nicht, aber ich glaube, er war schon in 7 da, aber ich bin mir nicht sicher. Aber trotzdem, das ist ja auch egal. Aber ich glaube, Hans Lindberg wird das und ich glaube auch, und das sage ich auch, der wird nie geschlagen.
Der wird nie geschlagen. Das steht dann für immer. Zumindest Nein. solange wir auf dem Planeten wandeln, ne? Für immer, aber...
Ja, das glaube ich, weil das habe ich auch gesagt damals mit Jun, weil ich glaube, ich war ja 30 Tore weg und die hätte man schnell finden können in 14 Jahren. Aber... Weißt du, aber nein, das glaube ich nicht.
Das ist, aber ich habe diese Gerüchte irgendwo, aber ich dachte ehrlich gesagt, weil ja damals, ich glaube, Hans war ja auch ein bisschen sauer, dass die Berliner, dass er das über die Medien erfahren hat, dass es zu Ende geht. Aber das wäre natürlich geil. Jetzt gerade vertritt ihn ja Robert Weber, wenn der doch nochmal, also ich fände es mega, wenn er noch ein Jahr macht, ehrlich gesagt.
Ja, also ich habe nur das Gerücht gehört, so, das ist nur, ich weiß nicht, ob es offiziell schon ist, aber...
Dann,
ja, ich glaube das. Und dann wird er ganz bestimmt diesen Rekord nehmen. Er wird das auch.
Ich habe eben nochmal geguckt, 2007. Du hast absolut, du bist ein wandelndes Handballlexikon, das ist unglaublich. Er kam 2007 nach Hamburg, der Hans.
Und du musst noch ein bisschen lesen, ne?
Oh, da gebe ich lieber auf. Bevor ich dein Wissen, das kann ich mir, dann lese ich bis an mein Lebensende. Das kann ich nicht erreichen. Ja. Abschließend noch, ich weiß gar nicht, ob du ihn kennst, den Start-7-Manager. Also die HBL hat einen richtig geilen Handballmanager im Winter an den Start gebracht. Punkte sammeln natürlich die, die viele Tore werfen und viele Vorlagen geben. Also ich hoffe, ihr alle da draußen habt ihn euch schon runtergeladen. Wen würdest du in deine Start-7 nehmen? Was würdest du sagen, den Spieler brauche ich auf jeden Fall, weil der macht Tore und Vorlagen und Punkte ohne Ende aus der HBL?
Auf links außen?
Generell, oder kann auch eine andere Position sein. Ich dachte jetzt, du sagst Aaron Mensing, so wie der gerade spielt.
Ja, aber das ist klar. Normalerweise muss man einen nehmen, auch der 7 Meter schießt, ne? Weil das zählt ja auch als Punkte. Und weil man kann auch mit meinen... Wenn man Matthias...
Oh, jetzt ist... Oh, er hat sich aber lang zurückgehalten. Jetzt meldet sich der Hund.
Ja, aber... Hektar. Aber wenn du jetzt... Matthias Giesel natürlich, er schießt nicht die 7 Meter, aber er macht alles andere, ne? Und er macht auch viele Tore. Und er ist verdammt wichtig auch für Berlin. Ja,
das ist
so.
Doch ein Tipp. Also holt euch den Gitzel. Alle da draußen, die Start
sind. Ja, spielen. Aber... ich glaube, das ist ein ganz guter... Da macht man keinen Fehler. Aber da gibt es viele. Da gibt es echt viele.
Wunderbar. Lars, ganz zum Schluss noch die obligatorische Frage. Hast du einen Gast, den du uns empfehlen würdest? Bei wem würdest du sagen, den solltest du mal einladen, so Hand aufs Herz und Quatsch?
Ah, das kann ich dir sagen. Und dann verspreche ich auch, dass ich ein oder zwei oder drei Fragen stelle. Mike Mazzola.
Bist du auch. Kannst du ihn denn noch mal bequatschen, ob er nicht doch kommen möchte?
Ja, natürlich.
Mach doch mal Werbung dafür.
Ja, das kann ich. Und... Ja, das kann ich. Und dann musst du mir auch versprechen, dass ich jetzt anrufen kann.
Ja, das machen wir auf jeden Fall.
Und alle ein paar Fragen stellen. Ne?
So wie er das gemacht hat.
Er war ja nur nett. Er war ja
super
nur nett.
Cool. Perfekt. Ja. Lars, ich danke dir wirklich sehr. Das war sehr emotional nach oben wie nach unten. Ganz großartig, dass du uns so mit reingenommen hast in dein Leben und dein Handballerleben. Es hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Gerne, das hat mich auch Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast alles verstanden.
Das war easy. Ich glaube, da hatten wir keine Schwierigkeiten. Super, ich freue mich schon. Ich hoffe mal, wir sehen uns dann Mitte April in Köln. Ich werde dich suchen und mal anschreiben und dann quatschen wir da nochmal. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie mir. Abonniert uns gerne und drückt auf die Klingel bei Spotify. Und dann bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Ex-Tennisprofi Boris Becker muss für 2 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis. Das hat ein Gericht in London soeben verkündet.
Dies ist die Geschichte eines deutschen Helden.
Und
Unerreichbar, unerreichbar für Kevin Curran. Der Wimbledon-Gewinner 1985 heißt Boris Becker.
Die Geschichte seines Aufstiegs.
Unglaubliches Selbstbewusstsein. Unglaublich in jeder Situation zu sagen, ich bin sowieso der Beste.
Dieser Biss, diese Leidenschaft auf dem Platz, die Emotionalität, aber vor allem dieser Wille, der sprichwörtlich ja Berge versetzt hat.
Und die Geschichte seines Absturzes.
Ja, wir hatten ein Problem, oder er hatte ein Problem, ein grundsätzliches Problem. Das war seine Beratungsresistenz.
Wie aus einem 17-jährigen Leimener unser Boris wurde.
In Deutschland war der einfach Kultfigur Nummer 1.
Weltweit ist es ein Wahnsinn, wie die Leute den Boris suchen und wie die ihn vereinnahmen wollen.
Und wie aus dem Weltsportler Becker ein inhaftierter Straftäter.
Er hätte sich entschuldigt, er hätte sich reuig zerknirscht gezeigt, er wäre vielleicht auch im Sack- und Büßergewand vor Gericht erschienen, er hätte noch ein paar Pfund für die Gläubiger gesammelt, da bin ich mir sicher, da hätte ihm die Richterin Bewährung gegeben.
Ein deutsches Drama.
In seinem Fall hat das Erwachsenwerden tatsächlich buchstäblich vor den Augen der Weltöffentlichkeit stattgefunden.
Die ganze Geschichte.
Das Beste, was wir anzubieten haben, natürlich unser Boris.
Unser Boris. Überall da, wo es Podcasts gibt.